Wie machen wir das jetzt genau? Also
wir hoffen einfach, dass niemand kommt und sich neben uns setzt.
Okay. Und wie machst du das mit Bier holen? Das Bordbistro ist ganz am anderen Ende des Zuges.
Es kotzt mich jetzt so an. Wir sind gerade eben durch den gesamten Zug gegangen, um hier ein leeres Abteil zu finden,
das
wo wir in Ruhe aufnehmen können in diesem ICE.
Genau, wenn ihr jetzt zwischen Wuppertal und Hannover noch zusteigen wollt, wir verkaufen diese 4 Sitzplätze neben uns an Publikum.
Als wenn wir hier live aufnehmen vor allem.
Ja, ja, stimmt. Ach ja, richtig.
Als wenn wir hier live aufnehmen.
Das, stimmt, das geht ja gar nicht so, dass das jetzt schon im Internet ist.
Ja,
ne?
Genau.
Ärgerlich. Na gut.
Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history.
Wir sind jetzt hier in Wuppertal gelandet.
Ja.
Und hoffen, dass niemand zu uns kommt.
Nein, ich glaube, wir sehen dafür zu geschäftig aus und zu gefährlich.
Ja, stimmt. Ja, ja, Leute. Achso, wobei, Bordbistro, ey, ich müsste jetzt, um mir ein Bier zu holen, wieder komplett den gesamten Zug durchstreifen.
Wirklich durch den ganzen Zug? Ja. Wirst du das gleich machen?
Ich werde es irgendwann machen, ja. Ja, wir fahren okay. Jetzt noch, wo fahren wir hin? Hagen, Hamm, Hannover. Da steigen wir um.
Die Triple H.
Triple H. Wirklich die nächsten Haltestellen. Hagen, Hamm, Hannover, ey. Und dann steigen wir da um und fahren nach Hamburg. Also diese Episode könnte 4 Stunden gehen.
Ja.
Vielleicht haben wir aber auch keinen Bock mehr, machen eine halbe Stunde aus. Ich kann hier... Das
wird sich dann zeigen.
Ja,
so, gut, okay. Ja, cool. 57 Minuten Verspätung nur in unserem Ersatzzug für den ausgefallenen Zug. Läuft.
Tragischer Satz.
Ja, ja, läuft.
Ja.
Shoutout Osman.
Shoutout Osman.
Gut, ja dann. Willst du jetzt aufbrechen in Richtung Bier oder... Willst du erstmal so reden?
Ich glaube, ich rede erst, gucke, wie lange es geht.
Ja.
Wenn ich irgendwie aggressiv werde, zitterig
ja.
oder mehr als meine Hose ausziehe,
ja.
dann mach Pause und schick mich los.
Okay.
Wenn ich losgehe, dann achte darauf, dass ich wieder eine Hose trage.
Ja.
Du hast hier eine Verantwortung, nicht nur für mich, sondern auch für diesen ganzen Zug.
Ja, eine Hosenverantwortung, alles ja. klar.
Oh, okay.
Cool.
Yo, ey, wir waren... auf WWE Live Events in Deutschland.
Das ist richtig. Wir sind jetzt quasi, nicht nur quasi, wir sind jetzt auf der Rückreise aus Düsseldorf.
Düsseldorf.
In Richtung Hamburg. Das ist nicht so einfach, wie es scheint.
Immerhin scheint die Sonne.
Genau. Wir sitzen hier. Ich für meinen Teil war außerdem vorher in Berlin.
Ja. Yeah.
Du nicht.
Nein. Ich war so oft in Berlin dieses Jahr. In dieses Moloch zieht mich erstmal nichts mehr.
Letztes Jahr,
ja. Dieses Jahr noch nicht, das stimmt.
Aber ist okay, nachvollziehbar.
Ja, genau. Ja, wir wollen aber über beides ein bisschen sprechen. War ja schon eine besondere Zeit jetzt irgendwie fürs deutsche Publikum. 2 Shows gleich hier, 2 TV-Shows. Mhm. Ist schon special. Ich weiß nicht, wann die letzte Raw in Deutschland war. Also Jahrzehnte her. So, Smackdown hatten wir ja vor 2. Es gab mal eine Raw, ja.
Ja, so 94 oder sowas wahrscheinlich?
Ja, irgendwie sowas.
Okay.
Ja, oder halt, ja, genau. Smackdown hatten wir ja erst vor Bash in Berlin vor ein paar Jahren, das war cool.
Ja.
Waren wir da auch bei Smackdown oder waren wir nur bei PLE?
Nee, okay. Wir waren bei beiden.
Okay.
Krass.
Ja. Ja, es ist schon ein Unterschied, ob man die TV-Shows besucht oder so ein PLE, finde ich.
Ja.
Und dann gibt es aber auch nochmal einen Unterschied, das habt ihr bestätigt, die da waren bei SmackDown, zwischen SmackDown und Raw jetzt hier, so von der Stimmung, war Raw offenbar deutlich geiler.
Ja, 100 Pro. Also zumindest, wenn man so durch die Show selber guckt. So, also SmackDown fing stabil an mit Randy Orton und Trick Williams.
Ja.
Dann sackte die Show echt doll ab, so stimmungstechnisch jetzt. Ne? Nur erstmal aufs Publikum bezogen.
Ja.
Da konnte auch dann Seilakrobatik von Rey Fénix nicht viel dran ändern.
Ja.
Dann im Main Event war aber schon wieder geil. So, das war dann aber auch natürlich eine epische Angelegenheit. Und wir hatten eine Aufgabe, nämlich Drew McIntyre overzubringen.
Ja.
Mit Erfolg.
Geil, der Schwitzblock hat's auf jeden Fall gerissen, ey.
Ja, es gab so links von uns auf jeden Fall auch einen sehr lautstarken Drew McIntyre-Block. Das war ein sehr schönes, symbiotisches sich gegenseitig hochschaukeln. Das hat mir gut gefallen.
Geil.
Ja.
Ja.
So. wir haben einer jungen Zuschauerin direkt vor uns, da habe ich ein bisschen schlechtes Gewissen, möglicherweise das Herz gebrochen. Die war mit, also waren so zwei, ich schätze, Väter mit zwei Teenie-Mädels da, die beide große Cody Rhodes-Fans waren, aber die eine noch stärker als die andere. Die ist erstens in uns mit so einer Call-and-Response-Sache zwischendurch immer wieder verfallen. Also wenn wir so Drew McIntyre-Chants angestimmt haben, hat sie uns widersprochen. Wenn wir Cody geboot haben, hat sie uns auch widersprochen. So. Aber das hat, also ich finde, es hatte schon so eine respektvolle, freundliche Dynamik zwischen uns. Das endete dann aber jäh, als Drew McIntyre das Match gewann.
Ja.
Wir im Schwitzkasten-Block uns wirklich in den Armen lagen, als hätte Deutschland die Fußballweltmeisterschaft gewonnen.
Wir also, sind Weltmeister.
So muss es ausgesehen haben.
Ja.
Und besagtes junges Mädchen wirklich weinend zusammengebrochen ist.
Krass.
Ja.
Das sind die echten Wrestling-Emotionen, die man meistens nur noch bei Kindern sieht.
Ich finde das super krass. Also wirklich,
so,
die ganze Show über dachte ich mir, ey, das ist voll geil, voll süß, dass die beiden Dads so, die selber auch Fans waren, das hat man denen schon angesehen,
ja.
Aber dass die das so zusammen mit den beiden Mädels machen und so, und dass die waren alle vier into it, das fand ich total cute und nice. Und wie gesagt, ich hatte so ein bisschen schlechtes Gewissen und mich gefragt, ob wir überdreht haben. Aber dann dachte ich mir, ah nee, komm. Alle sind emotional drin, wenn ja. Das am Ende, worum es geht. Aber Mann.
Eure Emotionen sind genauso legitim wie die dieser Kinder. Also, ne? Die müssen auch mal erwachsen werden, Mann.
So, sie wird auch schon noch verstehen, dass es nur gut für Cody Rhodes ist, dass er den Titel verloren hat.
100 pro.
Ja. Aber ja, Mann, Drew McIntyre.
McIntyre
ist Champ.
Ja.
Wir haben es gecallt.
Geworden. Ja. Wir haben es gecallt, ja.
Wir haben es gecallt.
Gefordert.
Irgendwer schrieb mir im Internet drinne, also uns, via Instagram, glaube ich, dass das der erste Titelwechsel bei einer Weekly seit Ewigkeiten ist. Also der erste wirklich von...
World Title.
Genau, World Title. Und in Deutschland sowieso. Also insofern,
ja.
Okay, glaube ich jetzt einfach mal, ja. Pauschal.
Bestimmt.
Und unabhängig davon, das war krass. Das war ein krasser Moment, tatsächlich.
Ja. Ey, Mann, also... Generell, also ich mag das ja, das hast du auch nochmal im letzten Podcast, glaube ich, betont, wenn halt auch Spannung dieser Art in TV-Shows gerechtfertigt wird. Mhm. Und du rechtfertigst eine Spannung mit Titelwechseln, auch die großen Titel, nur wenn du auch mal wirklich einen Titelwechsel vollziehst in einer Raw oder Smackdown, so, ne?
Ja.
Das ist schon special, wenn das passiert. Und ich mag das generell, weil so kriegst du halt wirklich Spannung in die TV-Shows rein und nicht nur bei PLEs. So, und dass du dann noch jetzt so jemanden wie Cody Rhodes verlieren lässt, so. Mhm. Oh, das ist stark, ey. So, also Drew McIntyre, wir haben es gefordert in der Preview, kann man sagen.
Und auch in der Arena.
Und auch in der Arena.
Schaut doch an den Schwitzkastenblock auf jeden Fall.
Drew McIntyre hat noch im Vorfeld so gesagt, irgendwie, dass es nicht nur wichtig für ihn ist, sondern auch für Cody, so dass Cody danach halt interessant werden kann, weil er jetzt ein langweiliger Wichser ist. So, ne?
Und er hat recht.
Ja, er hat recht. Er hat recht. Und du, Teenie-Mädchen, die zusammenbrach vor Lukas, höre dies und habe Geduld.
Habe Geduld, ja.
Eure Generation hat zu wenig Geduld. Lernt von älteren Leuten.
Man kann nicht immer sofort das kriegen, von dem man denkt, es sei richtig. Manchmal ja. Braucht es ein wenig dafür.
Ja. Aber es war jetzt wirklich aber auch Do or Die für McIntyre, so, ne?
Ja.
Drew or Die.
Drew or Die.
So, weil, ey,
Drew
Mann,
or Dry.
Das hört sich wiederum an wie so eine Salami-Firma aus Tennessee. Weißt du, so.
Ja, aber
Drew or Dry.
Ja, finde ich auch. Stimmt. Aber ich finde, also ich. Nicht nur wegen der Konsequenz, dass zweimal dann R drin ist, finde ich das gut, sondern Drew wäre möglicherweise einfach wirklich dann ausgetrocknet so langsam.
Ja.
So, die fetten Jahre sind vorbei.
Ja.
Ausgedörrt in seinem Potenzial. Wann, wenn nicht jetzt? Das ist ein schöner Anblick hier.
Ist das Hagen hier oder was?
Keine Ahnung.
Komm, wir können erzählen, dass Hagen eine schöne Stadt ist, aber das sieht herrlich aus hier.
Und das ist...
Na, wir haben noch 7 Minuten bis Hagen.
Ne, es kann nicht Hagen sein.
Aber das war herrlich.
Zwischen Wuppertal und Hagen, wo guckt man da runter? Schreibt uns bitte in die Kommentare.
Niemand wird uns das in die Kommentare schreiben.
Ja, macht ja nichts. Kannst du trotzdem auffordern.
Hier, so ein bisschen Gründerzeithäuser. So ein bisschen, ja, schön. Schöne Sonnenlandschaft nach diesen ganzen kalten Tagen. Hör auf, über das Wetter zu reden, Niklas. So, ja.
Krass. Ja, genau, wir waren bei Drew und Austrocknen.
Ja, genau.
Ja, aber jetzt ist der halt Champ. Das ist wirklich genau der richtige Zeitpunkt. Insoweit, das hatten wir jetzt auch in der letzten Folge schon besprochen. So, der kann das einfach mal gut vertragen. Der ist in der Form seines Lebens als Charakter. So, weil, also körperlich ist Drew seit Jahren in der Form seines Lebens. Ja. So, der ist wirklich ja extrem konstant, was das angeht.
Irre.
Aber der ist, glaube ich, als Charakter, gerade als Heel-Charakter, so over wie nie vermutlich und hat gleichzeitig so viel Substanz und Relevanz in dem, was er tut, wie noch nie. Und damit meine ich jetzt gar nicht nur so dieses lustige Trolling, so, in dem immer so ein wahrer Kern steckt, sondern auch diese Art der Interaktion mit Cody Rhodes. So, mit eben so Aussagen wie, ey Mann, du bist doch eigentlich langweilig, du brauchst das. Auch das ist ja wahr. Und an dieser Niederlage gegen ausgerechnet Drew McIntyre wird die Karriere von Cody Rhodes und die Strahlkraft seines Charakters einfach noch einmal wachsen. So.
Ja.
Das ist total geil und ich finde, das ist richtig krass, dass genau dieser sehr moderne Big Man Drew McIntyre, auch mit dieser sehr modernen Interpretation eines Heel-Charakters, mit diesem Social-Media-Game so, und diesem Onscreen-Charakter jetzt halt der ist, der den Titel nimmt. So, weil das einfach ein besonderer Typ ist, der was macht, das unbedingt spannend ist und das krasse Gegenstück zu den sehr vorhersehbaren Faces, die CM Punk und Cody Rhodes waren und sind.
Über die wir seit Monaten halt herziehen.
Lamentieren.
Monieren. Ja. Ja, total, ey. Unbedingt spannend trifft es total gut so. McIntyre hat halt einfach etwas zu erzählen. So. Und das finde ich voll wichtig und gut zu sehen, dass auch so Typen, die so die ausgeschriebenen Faces der Company sind, wie Cody Rhodes, einfach dann auch so einen Resonanzkörper brauchen. So wie eben Drew McIntyre, so, der halt irgendwie auch ihm definitiv was mitgeben wird. Wir wissen noch nicht genau, wie das dann aussehen wird. Wir wissen noch nicht, wie Cody Rhodes reagieren wird. So, ne, wie er rauskommt. Also ich hoffe halt nach wie vor auf einen fucking Heel-Turn. So, wer halt Cody Rhodes als Heel erlebt hat nach seiner WWE-Zeit damals, bevor er zu AEW kam, der oder die weiß, wie gut dieser Mann als Heel agieren kann. So, der hat was ganz Perfides, der dreht dieses Politiker-Dasein in sowas Diabolisches, der kann unfassbar schöne Wege gehen. Deswegen hoffe ich auch einfach sehr, sehr, sehr viel auf einen interessanten Cody Rhodes, so, dass das wahr wird, was Drew McIntyre gesagt hat. Will aber auch nicht zu weit weg von Drew selbst gehen, so, weil ich glaube auch, er hat noch einfach was Gutes zu erzählen. Der Mann arbeitet da irgendwie seit Jahren auf Top-Level, legt sich für alles hin, hat unfassbar geile Fäden gehabt mit CM Punk und Seth Rollins in den letzten Jahren. Ist einfach einer dieser Top-Tier-Worker, so.
Ja.
Ey, und jetzt darf der hier nochmal gehen mit dem Titel. Ich bin so gespannt auf der erste Smackdown-Promo. Er hat jetzt schon in Glasgow bei der House-Show einmal irgendwie Hallo gesagt, so, kam natürlich super gut an in der Heimat.
Na klar.
Ja, und ich will dann auch von ihm jetzt einfach eine Agenda sehen. Ich will ihn auch gerne weiter so bösartig sehen. Das war schon cool. So.
Ja.
Jetzt redet hier wieder der Dude aus dem Lautsprecher, Alter.
Ja.
Ja. Das ist Hagen jetzt.
Jetzt ist es Hagen, genau. Wir halten gleich in Hagen. Also wenn es gleich ein bisschen Gerumpel gibt, dann liegt es daran, dass Leute zusteigen.
Ja.
Ja.
Wenn ihr Schreie hört, liegt es daran, dass ich Leute hier aus dem Abteil prügel, weil wir in Ruhe aufnehmen wollen.
Richtig. Ja. Gut, so sei es. Drew McIntyre hat was zu erzählen. Drew McIntyre hat vor allem was zu erzählen über Wrestling. Ich finde es total geil, dass er also dieses jetzige Gimmick, ne? Also Gimmick in Anführungsstrichen. So Charakter ist tatsächlich irgendwie die bessere Beschreibung für das, was Drew McIntyre macht.
Ein Gimmick hat er nicht gerade.
Ja, eben genau deswegen habe ich mich selbst korrigiert. Ja. Der jetzige Charakter von Drew McIntyre begann ja sehr ich-bezogen.
Ja.
So, ne? Es ging ganz stark eben um, dass er das verdient hat und dass man ihm die ganze Zeit Steine in den Weg legt. So. Mhm. Aber dann kam jetzt in dieser Fehde mit Cody nochmal ganz stark eben diese Kritik am Business, so am Zirkus WWE nochmal mit durch.
Mhm.
Und ich finde, die hat sich Also, ne, weil er halt sagte, so, durch wie viele Hoops muss ich dann noch springen, um endlich einen Titel gewinnen zu können? Und dann ist dann Ref, der nicht ordentlich zählt.
Dan Engler, die Hure. Boah, das tat mir richtig schwer zu sagen, weil Dan Engler wirklich echt so nett ist.
Ja, sorry. Ja. Gut, okay, alles klar, dann haben wir das wenigstens.
Oh, gut. Schneid raus.
Nein.
Immerhin sagst du mal, dass du es nicht schneidest.
Ja, vielleicht mache ich es dann. nee, aber also, ne, dann gab es das, dann haben wir ja zeitgleich auch diese Rhetorik, mit der dann Cody rauskommt und halt sagt so, ich bin hier derjenige, der die Fäden in der Hand hat, ich bin, das tanzt hier nach meiner Pfeife, ich bin schließlich der Champ, so. Ja. Ich bin nicht der Angestellte von Nick Aldis, ja. So, und Nick, übrigens, du arbeitest für mich und ich arbeite für die ganzen Fans hier, so.
Und ich verpasse dir noch einen Ellbogen zwischendurch versehentlich, ja.
Und Nick Aldis selbst sagt dann halt zu Cody, obwohl er sein Angestellter ist, my friend und so, das heißt, diese Kritik an dieser Vetternwirtschaft, so, die dann ja auch so im Schulterschluss mit dem Publikum geschieht, weil Cody ja sagt, ich arbeite für euch, von Drew McIntyre als so der einsame Vergessene, so, ich finde die total spannend und die hat eine geile Dynamik genommen, die speziell jetzt in Berlin auch darin mündete, dass das Publikum einfach gespalten war.
Ja.
So, also Drew McIntyre hat mit dem, was er macht, und das zeigt ja auch seine Social-Media-Resonanz, der hat damit halt auch Leute hinter sich versammelt. So, der spricht einfach einen Teil des Publikums auch an. Im positiven Sinne mit den Dingen, die er kritisiert und anpackt. Und ich finde den Move, ihn mit all diesen Punkten, die nicht unberechtigt sind, so ganz objektiv mal, schon geil. Schon geil, dass der dann einfach validiert wird als Champ und jetzt wahrscheinlich rauskommen wird und nochmal gut was dazu loslassen kann. So.
Ja, der ist ein moderner Heel. Der ist einfach ein fucking moderner Heel. So. Es ist total wichtig, dass das dann validiert wird. So, weil das ist genau das, was ich immer kritisiere, so, dass man die Sachen nicht durchzieht, so mit gewissen Leuten und sowas. Die Tatsache, dass man das jetzt genau durchzieht, sagt mir nicht nur, dass man da jetzt irgendwie Drew McIntyre was Gutes tun will, sondern auch, dass man tatsächlich in Kauf nimmt, dass Cody Rhodes halt nicht mehr der strahlende Ritter ist, so, weil er eben in diesen Anschuldigungen von McIntyre, die du gerade erwähnt hast, halt eben ein Mittelpunkt ist. So, ne? Also er ist halt der Golden Boy, so wie McIntyre immer sagt und sowas. Und du nimmst in Kauf, dass du halt deinen oder einen deiner beliebtesten Leute so irgendwie in Verruf bringst, halt über McIntyre, der das glaubwürdig macht. Und das gibt mir halt Hoffnung, dass man mit Cody halt wirklich nochmal den anderen Weg geht und dass man da wirklich einen großen Charakterbruch nochmal setzt, der dann wieder frischen Wind reinwirft in diese wirklich sehr alte und sehr stagnierende Main-Event-Szene bei WWE bringt. Ja.
Cody selbst ist nach dem Match jetzt erstmal nur in Anführungsstrichen geknickt gewesen. So. Der blieb halt ja so fassungslos traurig im Ring, so sah es zumindest in der Arena aus. Ich weiß nicht, was man in der Show am TV noch gesehen hat. So. Okay, nur so, dass ihr wisst, Ausstieg ist in Fahrtrichtung rechts.
Ausstieg jetzt in rechts, Hagen hier. Ich wiederhole, Ausstieg rechts in Hagen.
Krass, all die Rechtsaussteiger.
Ausstieg rechts? Ist das nicht wirklich so eine Anti-Nazi-Kampagne?
Könnte schon, ne?
Ja, gibt's, glaube ich. Ja.
Direkt vom Thema abgekommen. Nee, aber also genau, was ich fragte, also gab es, wie hast du Codys Reaktion dann im TV wahrgenommen? Weil ich habe nicht so sehr auf den großen Screen geachtet, sondern halt auf seine Körperhaltung und so im Ring. Da habe ich jetzt nicht so viel erkannt, außer er ist geknickt, niedergeschlagen.
Ja, hing da schon einfach so rum und war geknickt. So, ne? McIntyre hat sich schnell rausgesudelt, irgendwie ist dann. Cody Rhodes wurde ja auch noch von Jacob Fatu irgendwie angegangen. Der stand ja auch noch im Ring. Deswegen, der Fokus war gar nicht auf Rhodes in diesem Moment der Niederlage. So. Weil da waren einfach Fatu und Drew McIntyre dann außerhalb des Rings schon relativ schnell zur Entrance Ramp gegangen. So, und die hatten den Fokus. Die Kamera war auf Drew McIntyre, wie er lag, hauptsächlich. Hat Cody nur selten gezeigt, ganz kurz so. War halt geknickt. Ja, keine Ahnung. Also es ist schon so, dass dass ich mir vorstellen kann, dass man jetzt halt erstmal den Fokus bei McIntyre lässt, so, was auch cool ist, und dann über die Shows jetzt langsam so den Bruch hoffentlich erkennt bei Rhodes.
Mhm.
So. Alles, was da die letzten Wochen bei ihm schon durchgesickert ist, so dieses, dass McIntyre ihn wirklich dann auch mental packen konnte, indem er halt diese ganzen Heel-Moves gemacht hat mit dem Vater und den Sätzen und dem Foto, was er verbrennt und so.
Ja.
Das hat Cody halt mental gebrochen. Das ist das, was Kevin Owens damals schon angefangen hat, so, wo dann einfach die unkontrollierten Seiten von Rhodes durchkamen. So.
Mhm.
Letzten Podcast habe ich noch gesagt, dass dann die Wahrheit auch durchbricht bei jemandem wie Rhodes, der halt eine Fassade aufhält, wie so ein Politiker, der er halt ist. dass dann auf einmal auch Nick Aldis gegenüber Sachen gesagt werden, die er sonst unter Kontrolle nicht gesagt hätte und so.
Ja.
Ah, ich hab da schon Bock drauf, ey. Ich hab da schon Bock drauf. Ey, wenn Cody Rhodes sich irgendwann die Haare wieder schwarz färbt.
Oh. Dashing! Fehlt nur noch der Mustache.
So weit würde ich nicht gehen, aber ja.
Wir dürfen ja auch nicht vergessen, Cody Rhodes hat ja auch Jacob Fatu angegriffen.
Wir dürfen alles vergessen, was wir wollen. Das ist unser Podcast. Wir sind freie Menschen.
Ja.
Wenn wir das jetzt vergessen. Aber ja, stimmt, es ist gut wichtig, dass er das getan hat. Ja. Ja.
Für mich war das in der Halle tatsächlich nochmal so ein. Also, da wurde offensichtlich der Durchsagenmensch angerufen, während er eine Durchsage machen wollte. Mama, nicht jetzt. Also, jedenfalls, als Cody Jacob Fatu angegriffen hat, ging schon nochmal echt ein Raunen durch die Halle und ich fand das ein schon einen krassen Moment, weil. Also es war natürlich nachvollziehbar, ne? Fatu hat das Match halt einfach unterbrochen und ihn letztendlich gekostet.
Ja.
So, aber dass es Jacob Fatu ist, jetzt mal unabhängig davon, dass Jacob Fatu und Drew McIntyre natürlich ein Ding miteinander haben.
Ja.
Dass es Jacob Fatu ist, gegen den sich dann die Wut von Cody, die durchbricht, was, finde ich, du ganz schön beschrieben hast, mit so etwas, das er nicht mehr kontrollieren kann dann. Ja. So, das hatten wir jetzt über das letzte Jahr, über die letzten zwei Jahre fast schon, ne? In Bash in Berlin war das ja auch schon so, bei Kevin Owens, beobachten können, so, dass immer wieder etwas in ihm durchbricht, so, dass sich das ausgerechnet gegen Jacob Fatu richtet, von dem ich behaupten würde, der ist zumindest bei einem Teil des Publikums vielleicht sogar der auf eine Art beliebtere Typ. So. Jetzt sicherlich nicht bei den Kids, so, für die Cody der strahlende Held ist, aber in so einer Mitte des Publikums sozusagen, ist, glaube ich, Jacob Fatu schon sehr hoch angesehen. Halt so ein Up-and-Coming-Typ, den man gerne nach vorne peitscht halt auch, der noch nicht angekommen ist da oben, hinter dem man deswegen nochmal anders steht, weil man das Gefühl hat, man muss ihn nach vorne treiben, so.
Ja.
Und dass Cody halt so jemand, der auf dem Weg ist, dann halt so angreift, das ist dann halt nochmal diese Reaktion des Establishments, weißt du, gegen so einen Emporkömmling, der für sich einstehen will. So, wo Cody dann sagt so, ey yo, also ein Stück weit, ne? Jacob kommt rein, rächt sich an Drew, so, und Cody reagiert dann aber wiederum mit seiner Wut gegen Jacob Fatu, so, du hast mir gerade was gekostet, stell dich mal bitte zurück, so, ich bin hier immer noch der Chef im Laden.
Stimmt.
So, das finde ich geil und mutig, dass es ausgerechnet diese Konstellation ist.
Ja, ist eine wichtige Beobachtung, glaube ich. Das sind so diese Upper-Mid-Kader wie Fatu oder auch Penta ist so ein Typ.
Ja.
So, die kannst du dafür nehmen. Man darf auch nicht vergessen, ne? Also die erste Handgreiflichkeit geschah von Cody gegenüber Fatu. Also er hat ihn halt irgendwie, als Fatu da auf McIntyre rumtritt, hat er ihn halt wüst rumgerissen und dann hat Fatu halt irgendwie zugeschlagen. So, ne? Und dann konnte McIntyre aus dem Ring klettern. So, das heißt, Cody ist da nicht unbedingt schuldlos dran. Er hätte auch einfach an Fatu vorbeigehen können, aus dem Ring raus, theoretisch.
Ja.
So,
ja,
ne? Aber er hatte sich nicht unter Kontrolle. Er wollte was anderes. So. Deswegen, also ich kann hier Fatu gar keinen Vorwurf machen.
Ja. Ja. Fast so, als wäre es so, Mann, Jakob, jetzt hast du meinen heldenhaften Sieg, der mir eigentlich wichtig war, vereitelt oder so. Also keine Ahnung, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, was da jetzt noch so nachkommt.
Ich will auch Kante von Fatu sehen. Ich will auch irgendwie, dass der jetzt da nicht irgendwie sich entschuldigt oder so oder sonst was. Man darf nicht vergessen, wer das nicht mehr weiß, schon ein paar Monate her. McIntyre wurde dafür verantwortlich gemacht, Jacob Fatu halt zu verletzen, rauszubringen. So.
Ja.
Der war dann halt wirklich verletzt, aber genau, McIntyre war schuld. Ja, ey, let's see, so, ich freue mich auf SmackDown.
Ja,
ich freue mich auf SmackDown auch mehr als auf Raw jetzt so. Weil rein inhaltlich war das natürlich das Ding des Wochenendes der Deutschland-Tour, so, ja, ne? Der Sieg von Drew McIntyre.
Ja.
Bei Raw ist gar nicht so wahnsinnig viel passiert irgendwo und so Kleinigkeiten halt natürlich.
Voll.
Aber das war das Ding.
So. Auf jeden Fall. Das war definitiv das Ding. So, und du siehst perspektivisch Cody Richtung Heel-Turn. Ist das ein Wunsch oder ist das ein, etwas, das du prognostizieren wollen würdest?
Ich überlege mal, ob Letzteres geht. Das ist halt beides. Der Wunsch ist es schon länger so, seit ich halt keinen Bock mehr auf Cody Rhodes habe. Ich glaube, du brauchst nicht Cody Rhodes und CM Punk als diese 0815 Faces.
Ja.
So, ich glaube, du tust dir einen Gefallen damit, jemanden wie Cody Rhodes nicht eindimensional darzustellen. So, genau, und in dieser Fehde mit McIntyre in diesen wenigen Wochen hat er schon an Eindimensionalität irgendwie verloren, wurde ein bisschen facettenreicher so und das musst du eigentlich weiterziehen. So, ich keine Ahnung, ey. Es reicht, wenn CM Punk da irgendwie bei Raw rumläuft und irgendwie die langweiligen Babyface-Sprüche bringt. So.
Aber ist das für dich eine weitere Dimension für Cody und er bleibt aber eben schon trotzdem der Posterboy der Company, nur dann halt eben mit einem, ich sag mal, menschlicheren Anstrich, mit einer Fehlbarkeit, die eingebaut ist, so, die er bisher nicht so richtig hatte. Also, ne, es war ja seit Finish the Story, war das ja wirklich so, oh, die Story ist gefinished und jetzt ist er rein.
Ja.
So ungefähr. Bis auf natürlich diese Gewaltdurchbrüche. Oder bist du wirklich so straight up, nee, Cody wird jetzt erstmal böse und wirklich heel in der Form?
Ja, weder noch. Ich glaube, man muss mit Cody so einen Prozess darstellen. Man muss jetzt irgendwie zeigen, er will, glaube ich, dann noch weiterhin der Posterboy sein, hat diese, ja, Ansprüche, kommt in seinen Anzügen raus und sagt auch so Sachen, aber man muss die Nuancen finden, dass das Publikum das nicht mehr frisst und dass man das Cody dann auch ansieht.
Ah.
So, dass Cody dann quasi unzufrieden ist mit dem, wie auf ihn reagiert wird. Er muss nur so kleine Details einbauen in seinem Game quasi irgendwie. Mal so ein Jacob Fatu irgendwie beleidigen oder sowas. So,
ja,
so Kleinigkeiten, die eigentlich zeigen, dass er halt irgendwie seinen Weg verloren hat oder so. Seinen moralisch richtigen Weg. Und dann wird sich das schon einstellen. Also Cody Rhodes kann das ja. Der ist ja wirklich ein richtig, richtig guter. So, ne?
Ja,
der,
ja,
kann ja wirklich charakterlich, ja, super viel darstellen. Götter zu den Top 5 Leuten so, mit denen man so Charakternuancen irgendwie experimentell einsetzen kann irgendwie. Und ja, also da will ich schon ein bisschen Feingefühl sehen.
Krass.
Und nicht, okay, einfach jetzt so stumpf böse oder,
ja, ja,
stumpf macht einfach weiter und sagt, ich kann es wieder schaffen.
Ja, ja, ja. Ja,
so,
ja, genau. Ich glaube auch schon, dass man von der klassischen Face-Persönlichkeit Cody Rhodes jetzt erstmal Abstand nehmen wird, das denke ich auch.
Mhm.
Und dann gibt es halt ein super breites Feld an Möglichkeiten, ne? Also ich glaube, in the long run soll auch das, was wir jetzt sehen, weiterhin auf die Heldengeschichte, auf die Heldenreise von Cody Rhodes einzahlen und, mhm, halt ein weiteres Hindernis sein, das, mhm, er überwinden muss. So, also, ne, die klassische Heldenreise hat dann ja auch dieses sich selbst überwinden immer so,
ja,
als einen Moment drin. Und ich glaube, in dieser Phase seiner Geschichte ist Cody jetzt ein weiteres Mal. Das war er halt schon mal und das ist er jetzt wieder.
Mhm.
Und das ist auch cool. Aber ich bin sehr gespannt auf das Wie, weil es so viele Möglichkeiten gibt, die man sich halt gebaut hat. Wenn ich so an all das denke, was halt auch so nebendran passiert, neben den Shows. So, wir hatten es im letzten Podcast schon, dass ich von diesem Interview mit John Cena gesprochen habe und diese, mhm, Art, wie John Cena halt so Cody geradezu diese Staffel des Company Guys übergeben hat und sich so, ne, mit, ja, so großem Respekt geäußert hat für, oh, was du so alles machst für die Company und wie du am Start bist überall bei diesem Termin und bei dem und du bist da für die Fans und du bist das und das. Das ist auf der einen Seite eben genau das, so, das übergibt so eine Staffel und lädt die Heldenfigur von Cody auf, auch, mhm, mit Erwartungen. Und gleichzeitig ist das alles halt eine weitere Last, so, ne? Von,
ja,
der John Cena auch sagt, ey, das ist ja viel mehr, als ich noch gemacht habe und so.
Mhm.
Und genau unter der crumbled Cody dann jetzt möglicherweise, unter diesem Anspruch, alles unter einen Hut bringen zu wollen.
Mhm.
So. Und es brechen dann halt so Seiten durch. Und ich glaube, dieser Konflikt von, wie kann man das eigentlich managen, wie kann man wie viel von dem, was ich glaube, aus Codys Sicht gesprochen, mhm, dass mir das alles abverlangt, bin ich eigentlich imstande zu leisten und wo bin ich dann doch fehlbar? So,
ja,
so ein bisschen das, was John Cenas Heel-Turn in voll übertrieben kommuniziert hat, so, weißt du, diese Erwartungen von außen, aber auch von einem selber. Bis hin zu, also das ist so das eine Spektrum, das ist, glaube ich, die Light-Variante in Anführungsstrichen so, dieser Konflikt. Ich mag aber die Idee, die du hast, dass ihm so Sachen dann auf einmal weiterhin passieren, so, ne? Dass er nicht sofort wieder zurück auf dem richtigen Weg ist und das für sich einordnet, sondern dass er wirklich so ein bisschen vom rechten Weg abkommt und dass er vielleicht auch am Beispiel Jacob Fatu so ein bisschen all das erstmal wird und repräsentiert, was man John Cena immer vorgeworfen hat. Dieser Typ, der so sehr Company gewollt ist, dass er anderen ein Hindernis im Weg ist und andere unten hält. So mit, weißt du, und Jacob Fatu eben als erstes Beispiel dafür. Und das, da können ja auch noch weitere folgen. So, wo
Sami Zayn so und so
genau, kannst du
auch sogar nehmen.
Also wo dann so ein Egozentrismus dann auf einmal reinkommt in diesem Anspruch, den er weiterhin hat. Ich muss es sein und ich soll es auch sein.
Ja.
Aber nicht merkt, wie er anderen halt damit schadet. So, da gibt es so viele Möglichkeiten, tolle Geschichten zu erzählen. Da bin ich sehr gespannt drauf.
Voll, so Number-One-Contender-Fäden, in Anführungsstrichen. So, ne, mit so Leuten wie, das können Heels, Faces sein, die können jung sein, die können alt sein, das kann Sami Zayn sein, der gerade wieder Avancen macht, so Richtung Titel. Das kann aber auch ein Trick Williams sein, der dann halt irgendwie der Up-and-Comer ist, so. Kannst eigentlich jeden nehmen und Cody da ein bisschen durchgehen lassen, so. Ist für das große Ganze wäre das total wichtig, so, ne? Cody Rhodes jetzt auch mal nicht nur als Champ zu zeigen, sondern eben als jemand, der auch etwas mit anderen macht, so.
Ja.
Finde ich gut. Können wir gerne machen. Ey, Alter, ich sag, wie es ist. Ich gehe jetzt durch diesen verfickten IC und hol mir ein Bier. Ich bin jetzt hier, weiß nicht, wie lange sind wir drin? Eine halbe Stunde?
Wo wir gerade beim Thema Heldenreise sind, nicht wahr?
Ja.
Ja, dann geh, alles klar.
Die Odyssee jetzt hier quasi. Wie heißt das mit den Höllen? Dantes Inferno mal jetzt hier, spiele ich jetzt hier durch. 9 Waggons, 9 Höllen.
Alles klar. Bis gleich.
Bis gleich. I'm back.
Back with a Vengeance und echt? Bier.
Ich habe einen Starnberger Hell geholt.
Starni!
Felder fing am Starnberger See. Shoutout.
Okay.
Ja.
Kannst du mir diese Spezi öffnen?
Ja, mache ich.
Danke.
Da muss ich mein Mikro kurz ablegen.
Krass. Warte, ich. Sehr guter Sound.
Oh mein Gott, wie hast
du. Also.
Das hätte. Wer der Kronkorken ins Fenster wäre hier. Lichterloh, wir würden nach draußen gesogen werden, wie im Ball.
Sachbeschädigung direkt.
Ja. Wo ist der fucking Kronkorken?
Der ist irgendwo.
Ja, gut. Ich muss einen Shoutout geben auf dem Weg. Also, Leute, ihr müsst das wissen. Düsseldorf war wirklich gestern, also jetzt nicht nur im Hotel, wo wir waren, sondern auch so rundherum und auf den Bahngleisen und sowas, voller Wrestling-Fans.
Ja.
Und hier im Zug auch. Lukas hat eben schon verteilt, weil irgendwie Leute Roman Reigns auf dem Display hatten. man sieht ganz viele CM Punks und Jey Uso-Shirts und sowas. Und jetzt gerade Shoutout an Kali und Marisa.
Yeah.
auch Shoutout. Nur daran im Vorbeigehen, gerade mit Bierflasche in der Hand gesehen. Weil die, ich weiß gerade nicht, wer von beiden, ich sag einfach mal Kali, ein Real Ripley Shirt hatte.
Ja.
Das wahrscheinlich dritthäufigste Shirt der Welt.
Ja, ja.
So.
Geil.
Ja, also Shoutout an euch beiden.
Voll gut.
Sticker sind verteilt, sie werden diesen Podcast hören.
Generell Shoutout an alle, die irgendwie mit Stickern von uns genervt wurden jetzt im Laufe dieses Wochenendes und den Weg hierher gefunden haben. Schön, dass ihr da seid. Noch schöner, wenn ihr es nicht bereut. Und wenn doch, dann ist das auch okay. Oh, das sieht nach einem mustergültigen Bier aus. Also die Ästhetik dieser Schaumkrone.
Ja, Mann.
Warte mal kurz. Das ist, also jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir tatsächlich mal ein Foto festhalten müssen von unserer Aufnahmesituation hier.
Ja, von uns auch?
Ja, ja.
Okay.
Kriegen wir es hin?
Na klar. So. Ich habe meinen Heel-Rollkragenpulli an.
Das ist okay.
Nur Axiom sorgt noch dafür, dass nicht alle RollkragenträgerInnen Heels sind.
Stimmt.
Und selbst das nicht, weil Johnny Gargano dann auch den Axiom-Rollkragen hatte.
Ja, stimmt.
Ja.
Axiom.
Ansagenmann spricht wieder.
Ohne Witz.
Bad Oeynhausen, Alter.
Kein Shoutout, Bad Oeynhausen. Ich
habe mal von meinem Fahrlehrer erzählt, der war Amerikaner.
Ja.
Und fand es immer urlustig, wenn wir durch Orte, also durch Kurorte gefahren sind, wie Bad Driburg oder so.
Weil es bad ist?
Bad, ja. Ja.
Der hätte seine helle Freude daran gehabt, in Schleswig-Holstein Fahrlehrer zu sein, wenn er Schilder sieht, die Richtung Itzehoe gehen.
Der Ansagenmann wurde wieder angerufen. Ja, Itzehoe, Mann, Alter.
Itzehoe, einfach wirklich krassester, nicht internationaler Städtename in ganz Deutschland.
Ohne Scheiß. Apropos helle Freude.
Cheers. Shoutout Annalena.
Shoutout Annalena.
Das war Übrigens, liebe Annalena, falls du das hörst, im Kreise unserer kleinen Schwitzkasten-Reisegruppe, eine schön gepflegte Tradition dieses Wochenende, regelmäßige Shoutouts, also beim Anstoßen sozusagen, auf dich anzustoßen für all das, was du unserem letzten Q&A-Podcast beschert hast. Vielen Dank. Einfach ja. mal mir nichts, dir nichts zur Legende dieses Mediums geworden.
Und an alle NeuhörerInnen da draußen, die uns jetzt zum ersten Mal mitkriegen, weil vielleicht auch auf einem dieser Deutschland-Events jetzt gesehen, hört gerne mal 2, 3 Episoden zurück zu unserem Q&A-Podcast. Da lernt ihr noch ein bisschen was über uns kennen vor allem.
Voll, da lernt man uns auf jeden Fall so sehr kennen wie vielleicht in keinem Q&A-Podcast bisher.
Ja, wenn das ihr mal 6 Stunden Zeit habt.
Auf chillig. So, apropos Shoutouts, ey, das muss ja auch mal passieren. Also,
ich saufe, du machst Shoutout. Perfekte Aufteilung.
Ja gut, cool, jetzt fordern wir mein Namensgedächtnis heraus. Mhm. Also, Shoutout Mario, Shoutout Sven, Shoutout und gute Besserung Shuddy. Shoutout
Degen. Warte, Shuddy, tatsächlich gute Besserung. Einer aus der Schwitz-Crew, der ausgefallen ist wegen Krankheit gestern bei Raw, hat aber SmackDown mitgemacht und Berlin. Ey, komm gut auf die Beine, Mann, du hast echt gefehlt.
Wirklich. In SmackDown einer der absoluten Leistungsträger im Schwitzkastenblock.
Oh, Märtyrer, vielleicht da geopfert.
Das könnte sein, könnte tatsächlich sein. Ja. Auch an Restauranttischen ein absoluter Leistungsträger.
Hat öfter mal den Hannes gemacht, wer das weiß.
Ja, definitiv, vor allem mit Sven. Okay. Also gut, jetzt weiß ich nicht mehr, wen ich schon alles genannt habe. Und es wird vielleicht unvollständig. Also deswegen, Mario Schetti, Sven, Osman, Degen, Silvi. Ey, Shoutout und herzlich willkommen in dieser liebevollen Gruppe Silvi. Jens, Tim. Ja.
Neu kennengelernt, Julian, sitzt gerade im Zug nach, hat er eben noch gesagt, Mannheim.
Super lieber Kerl.
Julian, grüß dich.
Shoutout Julian.
Max.
Richard
Lessmann.
Bester Mann. Und Shoutout Leni, die wir leider nicht persönlich gesehen haben, weil sie viel zu krasse Plätze hatte für den Pöbel wie uns.
Ohne Scheiß, Leni, ey. Was ist los?
Heftig. So, ich hoffe, ich habe niemanden vergessen und wenn doch, seht es mir nach. Das liegt an meinem Namensgedächtnis. Oh, sorry, ich wollte dich nicht treten.
Leni wollte es, kein Problem, ich bin's gewohnt. Leni hat vor, einen Royal Rumble Watch-Along zu machen. So.
Geil.
Ja, also, falls du immer noch Leute suchst, ich gebe das mal einfach jetzt hier offen. Meldet euch bei leni@schwitzcast.de. Das ist jetzt kein Scheiß. Falls ihr dort mitgucken wollt.
Ja, das hat schon mal funktioniert, wir machen das wieder.
Und Leni, wenn du keinen Bock hast, dass jetzt Leute mitkommen, weil nach dem letzten Aufruf so viele Menschen zu dir geströmt sind und ihr jetzt mit 100 Leuten Wrestling schaut immer, dann sag uns Bescheid und wir leiten einfach nichts weiter.
Genau, sehr gut. Fantastisch. Schön. So, gut. Ja. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen, ey.
Du hast 100 pro irgendwen vergessen, aber ich komme jetzt gerade aber auch nicht drauf, weil ich nicht zugehört habe.
Cool.
Ja.
Lieben wir.
Ja.
Scheiße, ey. Shoutout auch an den Typen von Eggjoy in Berlin. Super korrekter Kerl.
Oder hier, Las Palmas. Wo waren wir gestern? Las Tapas in Düsseldorf, Altstadt. Ja. Kellner-Dude.
Auch super.
Grandios.
Super gut.
Ja. Ja.
Geil.
Hier den Armenier wolltest du doch da? Das armenische Restaurant?
Ach so, ja, aber ich glaube, die haben das, also die haben jetzt nicht unbedingt verstanden, was wir da wollten.
Du scheiß Rassist,
Alter. Warum wir da denken. Nee, völlig okay. Ey, das war voll süß. Also wir sind in, ich glaube, die Stadt hieß, glaube ich, Lüden Süd.
Gibt es.
Oder so.
Ja.
Wir sind in, also nicht Lüdenscheid, sondern Lüden Süd sind wir gelandet, einfach so auf dem Weg und waren so, oh Gott, es wird ja spät auf unserer Pilgerreise zwischen Berlin und Düsseldorf.
Ja.
Oh Gott, es wird ja spät, also ich habe keinen Bock mit euch nachher noch essen zu gehen, so ungefähr war dann der Tenor, wenn wir so um 10 ankommen. Lass doch jetzt unsere Abendessenpause machen, ich suche das nächstbeste gute Restaurant. Und dann haben wir ein absurd gut bewertetes armenisches Restaurant in Lüden gefunden.
Hey.
Das sah komplett aus nach so Familienbetrieb und so drin, irgendwo zwischen geschmackvoll urig und geschmacklos.
Ja.
Genau das, was man braucht. Und fantastisches Essen mit gottlosen Portionen. Es war super.
Geil.
Ich weiß leider nicht mehr, wie es heißt.
Geil.
Aber ich glaube nicht, dass es eine große Auswahl von armenischen Restaurants in Lüden Süd gibt. Deswegen Shoutout an jenes.
Gibt es so eine armenische Nationalspeise oder so? Ich wüsste jetzt gar nicht, was da die Küche ist.
Dings hier. Ich glaube, das, was man am ehesten kennt, ist Baba Ganoush.
Ah, okay. Ja. Ist das armenisch? Das habe ich immer so ein bisschen mit syrisch verbunden, aber zieht sich vielleicht so dadurch.
Also total viele Sachen auf der Karte kennt man tatsächlich aus anderen Küchen, ehrlicherweise. Deswegen kann ich das gar nicht so genau zuordnen. Dafür bin ich auch zu sehr Banause.
Vielleicht so wie mongolisch. Mongolisch ist ja auch völliger Irrsinn, diese Küche, weil die einfach alles aus Asien irgendwie vereint. Und es gibt oft so mongolische Buffets und so.
Ja.
Und ganz viel Meeresfrüchte dabei. Die Mongolei liegt nicht am Meer.
Ja, ich hatte auch ich glaube, auf Armenisch hießen die dann auf der Karte Blinschki, was im Endeffekt wie russische Bleni waren. So, und
da
dann,
hast du mal lange drüber geredet in irgendeiner Episode.
Kann sein.
Über das Gericht.
Und dann gibt's auch, gab es so Kebab, gab es auch, aber das war nicht so richtig wie das, was man vom Türkischen her kennt, aber kind of dann doch schon wieder.
Ja.
So, der Osman hatte so irgendwas. Ey, Osman habe ich, glaube ich, in der Aufzählung vergessen. Das liegt daran, dass wir heute, seit wir hier fahren, einfach alle 5 Minuten off the mic sozusagen über Osman sprechen.
Und sogar on the mic. Wir haben eben ganz am Anfang mal einen Shoutout Osman gemacht, wo wir über Züge geredet haben.
Okay, also Osman, humoristischer MVP des Wochenendes für mich. So, ich habe über niemanden so hart gelacht wie über Osman Stark. Stark. Witzigster Motherfucker.
Über ihn oder über das, was er gesagt hat?
Über das, was er gesagt hat. Okay. Ja, ja, ja.
Unterschied.
Das, ja, aber wirklich, also.
Osman hat tatsächlich die Entstehungsgeschichte von Full Nixon, ich möchte sagen, archäologisch entdeckt.
Krass.
Ja.
Ja.
Erzähl ich jetzt mal nicht.
Genau, ist Stoff für ein andermal. So, warum habe ich Osman erwähnt? Ach so, genau, der hatte so ein Dings, das basically aussah wie eine etwas teiglastigere Pide.
Ah,
so,
okay.
Weißt du, dieses Pizzaschiffchen, um es mal so despektierlich so zu nennen. Ey. Also es war geil, war fantastisch. Wie eine Melange durch die regionale Küche dort. Schön.
Ich krieg Hunger, Alter. Jetzt habe ich Hunger. Toll.
Ja, ich auch.
Ich habe da hinten noch so einen blöden Brezel in dieser Tüte.
Ich habe meinen Apfel vergessen im Hotel.
Ich habe eine Birne vom Hotel Frühstück. Die kann ich dir vielleicht noch kredenzen, ist aber sehr klein.
Ja.
Bisschen hart noch. Ja. Naja gut, okay, wir schlagen uns schon irgendwie durch. Wir müssen irgendwann in Hannover umsteigen.
Ja, das noch ein bisschen.
Ja, jetzt sind wir gleich erstmal in Hamm. Waren wir gerade in Hamm? Sind wir jetzt in Hamm?
Wir sind jetzt in Hamm. Okay. Hamm-West.
Hamm-West. Warum sagst du immer, gibt es im Ruhrgebiet immer so Beschreibung der Himmelsrichtung dazu?
Ja, ne, Süd, hatte ich vorhin gesagt. Jetzt sind wir Hamm-West.
Gleich fahren wir noch, wir streifen Ost-Westfalen-Lippe noch, meiner Heimat.
OWF.
Shoutout Budfried Bundy. Wo warst du beim Q&A-Podcast, mein Lieber?
War da nicht sogar was von ihm dabei? Ich glaube ja.
Nee, diesmal nicht.
Ich habe das Gefühl, dass doch. Vielleicht war die Frage aber scheiße.
So, komm. Warten wir jetzt kurz ab, ob ein Hamburger zu uns kommt hier.
Hier rein? Ja, wir können das, glaube ich, geflissentlich überspielen. Ah, wobei, nee, dann kommt wieder so viel Gelaber dazwischen, ne?
Aber ich habe hier so Bierflaschen stehen und so. Hier kommt keiner rein in unser Abteil. Wir sind hier safe.
Denkbar. Okay, dann labern wir das durch. Wo war ich stehen geblieben, bevor wir bei Getränke holen gelandet sind und der Heldenreise deiner... also das Krasse ist, wir waren ja... Stimmt, wir haben aufgehört bei der Heldenreise deiner Bier-Dings-Quest.
Quest ist gut,
Quest,
ja. Quest trifft es.
Die du zwischenzeitlich auch noch upgegradet hast mit so Sidequests zum Missionieren im Endeffekt.
Exakt, ja.
Okay, aber wir hatten davor, glaube ich, mit unserem Wrestling-bezogenen Thema abgeschlossen. Ne? Wir waren mit Cody und Drew McIntyre erst einmal soweit satt.
Wir haben super lange darüber geredet, waren damit eigentlich durch.
Ja.
Ja gut, gehen wir weiter.
Gehen
wir weiter, es ist noch ein bisschen was passiert. Erstmal vielleicht noch, also jetzt gar nicht nach Wichtigkeit oder so für die Menschheit, sondern für meine persönliche.
Das ist ja okay, du bist ja auch Teil der Menschheit.
Wir konnten Stephanie McMahon kurz sehen.
Stimmt.
Also,
das war dann Raw.
Die Angst war groß, dass sie Düsseldorf nicht schafft, weil sie halt rausgenommen wurde von Raquel Rodriguez in der Woche davor. Aber sie war da.
Ja.
So, sie hat kein Match gehabt oder so, ist halt verletzt noch. Aber ey, schön sie zu sehen.
Ja. Ich meine, sie hatte nicht viel mehr zu tun, außer rauszukommen und sich noch einmal von Raquel Rodriguez auseinandernehmen zu lassen. Aber wir hatten unseren gemeinsamen Moment mit Stephanie McMahon.
Genau. Es gab so einige, ne, die so einen Auftritt hatten, so einen Randy Orton.
Ja.
So, kommt raus, macht einen RKO, ein bisschen mit Trick Williams und so. Also so Kurzauftritte, das ist CM Punk ja auch. Der kam, hat ein bisschen gequatscht so.
Ja.
Da kam immerhin noch was Nachhaltiges bei weg, weil er hat jetzt ein Match gegen Finn Balor.
Ja.
In den Titel.
In Belfast.
Belfast, genau. Ja, aber mehrere so Leute, die man jetzt irgendwie dann doch nicht wresteln lassen wollte in Deutschland irgendwie, aber einfach zeigen irgendwie so.
Rhea Ripley und Io Sky.
Ja, die hatten Matches.
Nee, es gab einen Qualifier um den Titel.
Oh, du hast recht, die waren nur im Ring und dann sind sie wieder weg und dann die anderen haben.
Bisschen gebrawlt haben sie, aber die anderen drei Teams hatten das Match.
Ja.
Genau. Keine Ahnung, wie das auf den House-Shows zwischendrin ist, ob genau die Leute dann da Matches hatten. Ja, ja, ne? Muss man ja fairerweise sagen.
Kann sein.
Ey, Drew McIntyre, Randy Orton, Trick Williams, können wir gleich nochmal hingehen.
Ey, würde ich gerne drüber reden, war für mich ein SmackDown-Highlight.
Für mich auch. Für mich auch, weil ich die Entscheidung, Trick Williams direkt so einen gegenüberzustellen, jemand vom Kaliber, also du kannst einfach im kompletten Roster vor einem internationalen Publikum fast niemanden nehmen, der diese Reaktion vom Publikum bekommt, wie Randy Orton, und genau so einen Typen zu picken und den herzunehmen als die Konfrontation von Trick Williams,
ja.
das fand ich schon super, super stark, weil das zeigt, da ist richtig was hinter der Aktie Tricky.
Ich habe ja in der letzten Episode schon Pep-Talk für Trick gehalten, so, dass mir das so viel gegeben hat, wie er da gegen Sami Zayn stand.
Ja.
Weil man darf jetzt auch nicht vergessen, die Aufzählung, ne? Du sagst gerade Randy Orton, davor war Sami Zayn, das sind die Granden, so, ne? Also,
ja.
Mehr geht nicht im Prinzip, so von den Faces gerade, die man einem frischen Heel entgegenstellt, so, und damit wirfst du jemanden direkt ins kalte Wasser, so, ne? Weil es macht was mit dir, wenn du gerade von NXT hochkommst und jemanden wie Randy Orton gegenübersteht, der dich da mit stoischer Miene anguckt und ein bisschen lächelt. Das ist unfassbar nervenaufreibend, glaube ich.
Voll.
So, und Williams zieht halt total durch, macht sein Ding,
ja.
Hat seinen Charakter gefunden, ist sicher am Mic, hat eine gute Aura, Charisma, sitzt so, da ist alles on point. Das wird eine große Nummer, ey.
Ja, Mann, richtig geil. Richtig,
ja.
Richtig geil. Und auch die Art, wie dann halt so jemand wie Randy Orton, also ne, so der am höchsten dekorierte, noch aktive Champ, also was seine Titelregentschaften angeht, so bei WWE. So,
klar.
Also jetzt, wo John Cena weg ist, ist halt Randy Orton einfach die Nummer 2.
Ja.
Beziehungsweise jetzt die Nummer 1, die vorherige Nummer 2, was so die Zahl seiner World Titles angeht.
Mhm.
Das ist schon crazy, wenn der da halt einfach steht und so einem Trick Williams halt sagt so, ey Mann, du hast es, ne? Das ist halt nur vielleicht ein bisschen blöd, dass du rauskommst und dich mir gegenüberstellst.
Ja.
So, das ist bei all dem Bravado aber schon eine... Das ist schon eine Ansage, so auf welcher Augenhöhe sich Trick Williams jetzt direkt bewegen darf.
Gefällt mir sehr, dass du jetzt öfter mal das Wort Bravado einbaust in dein Podcast-Leben. Als wenn du es im Leben hier hättest. Beste so, Wort, ey.
Ist ein gutes Wort.
Ja. Was heißt es genau? Also was ist das? Also,
das ist eins dieser Worte, die ich dir jetzt nicht geil übersetzen kann mit einem anderen Wort.
Es gibt
Wort.
Auch nicht die eine Übersetzung. Es ist mehr so ein Gefühl. So
ja, voll.
Ein Bravado, Alter.
Ja, eben. Das ist so, ne? Wie jemand sich trägt. Das ist halt so da fallen so ein paar Eigenschaften dann halt zusammen. So, das ist Selbstvertrauen reicht dafür nicht. Das ist da ist schon auch noch sowas Dunkles, Zwielichtiges so ein bisschen mit drin. Aber es geht schon um so dicke Eier halt am Ende des Tages.
Wenn Bravo Schönes. Americano mal groß ist, wird er ein Bravado.
Das ist seine Entwicklung, ja, als Pokémon.
Ja.
Von Bravo zu Bravado Americano zu Bravissimo. Ne, Bravissimo ist die erste, ist die kleine Stufe.
Ja.
Dann kommt Bravo und dann kommt Bravado. Ja, ist gut.
Wirklich, ohne Scheiß, die Americanos am nächsten dran an Pokémons.
Ja. Ach Gott, Americano ist auch gleich noch ein Thema.
Top 7 der besten Wrestler, die auch Pokémon sein könnten?
Das ist eine Liste, das ist eine Frage, die ist für so spontan jetzt, ehrlich gesagt, zu weitreichend.
Ich habe direkt 5.
Das ist gelogen.
Das ist kein Scheiß, wirklich.
Okay. Ja gut, dann, ich hätte sie jetzt auf den nächsten Q&A-Podcast geschoben.
Oh,
aber gut,
okay.
Wir
hatten gerade einen, der kommt erst irgendwie kurz vor WrestleMania wahrscheinlich.
Ja und? Nächste.
Ja, okay.
Ja, ein bisschen Geduld testen, oder willst du jetzt deine 5 direkt rausprügeln?
Nee, ich prügel hier gar nichts raus.
Alles klar.
Eine entspannte Zugfahrt.
Dann nehmen Sie
wir haben uns gestern genug geprügelt gegen irgendwelche, weiß ich nicht. Hatten wir Feinde gestern? Ja, ich hatte einen Feind.
Du hattest einen Feind?
Ja, mehrere. Es gab so Leute, da bin ich aufgestanden und die haben Nickelback gerufen. Weil Leute vergleichen mich oft mit Chad Kroeger, der mal zum hässlichsten Rockstar der Welt gekürt wurde von irgendeinem Magazin. Das ist kein Scheiß. Was auch immer das für eine Kategorie ist. Was musst du für ein gottloses Hurenmagazin sein? Sind die Leute, die mich hören?
Nee.
Um wirklich die Kategorie aufzumachen, hässlichster Rockstar.
Ja, ist schon bemerkenswert.
Also ist der echt nicht hässlich, ist ein ganz normaler Typ so.
Ja, schon.
Gut aussehend.
Ja, aber es hat natürlich mit Dingen zu tun, ne? Es hat mehr mit Nickelback zu tun als mit Chad Kroeger selbst.
Oder die Leute sind eifersüchtig, weil er mit Avril Lavigne, ich glaube sogar verheiratet war, ist.
Genau. Denkbar.
Ja. Shoutout Avril Lavigne.
Genau. Wow. Warum auch nicht? Ja, ich finde, so krass ähnlich siehst du ihm auch eigentlich nicht. Du solltest zum Schutz, falls Leute das mal zu dir sagen, vielleicht ein Bild von ihm bei dir führen,
immer
dass
so,
du
deinen
Leuten so vorhalten kannst, sagen kannst, ja. Look at this photograph! Und dann, das so neben dein Gesicht halten und Leute sehen, nee, das ist perfekt. Du siehst nicht so aus.
Ja, so. Das ist tatsächlich eine richtig gute Idee.
Ja. So, also Bravado wow. ist laut Google-Ergebnis übrigens die angeberische zur Schaustellung von Mut oder Selbstvertrauen, oft um Angst oder Unsicherheit zu verbergen. Passt gut.
Das ist Trick Williams.
Ja, das passt gut.
Also du hättest kein besseres Wort wählen können, offenbar.
So, apropos aber, Trick Williams, der ist dann jetzt auch direkt im Rennen um den Titel von Drew. Zu dem Zeitpunkt wussten wir noch nicht, dass es der Titel von Drew werden würde. Da war es noch, da hielt ihn Cody noch, aber im Verlaufe der Smackdown-Episode wurde angekündigt, dass bei Saturday Night's Main Event am Wochenende vor dem Royal Rumble ein neuer Number One Contender gekürt wird in einem Fatal 4-Way Match, für das sich jetzt Trick Williams qualifizieren kann. Mhm. 8 Matches sind angesetzt und Tricky tritt an gegen Matt Cardona.
Ja, gewinnt er.
Sehe ich auch so. Sami Zayn tritt an gegen Ilya Dragunov.
Spannend.
Spannend. Ich denke, Sami wird es mit der Sami-Agenda am ehesten machen.
Mhm.
Dann haben wir Solo Sikoa gegen Damian Priest.
Und spannend.
Und Randy Orton gegen The Miz.
Nicht spannend.
Nee. Das alles jetzt bei der kommenden Smackdown-Episode diese Woche. Und dann geht's bei Saturday Night's Main Event eben rund mit den 4 Siegern aus diesem Match, die dann gegen Drew, also von denen einer dann gegen Drew antreten darf beim Royal Rumble. Und unser Zug ist möglicherweise gerade einfach explodiert.
Das wirkt gerade wirklich so, als wenn jemand in uns reingefahren wäre. Also ohne Scheiß, das hat gerade. Und jetzt klingelt er aufs Telefon.
Vielleicht wurde ein neuer Wagen angekoppelt.
Ja, ich glaube, sowas war.
Ja.
Aber war schon, ja, krass.
Nun gut, ja, aber geil. Also ich find das ganz geil, dass das so angesetzt wurde, dieser Turniermodus, weil damit gerade so jemand wie Trick Williams, aber auch Ilya, so als nächste Stufe nach seinem Titelverlust.
Ja.
Auch Sami Zayn als Nachdruck für eben seine Agenda von dieses Jahr will ich jetzt aber endlich World Champ werden.
Ja.
So, auch Randy Orton für nach dem Comeback und so. Ey, da steckt halt einfach voll was drin, um Leute ja halt wieder in die Nähe von Contendership zu bringen und dann ein bisschen neu durchzuwirbeln. Und gerade jetzt, wo Drew dann im Anschluss eben Champ wurde, das sieht richtig fresh aus.
Du kannst sogar noch weitergehen, deine Aufzählung, nämlich mit den anderen auch. Das Turnier ist total stimmig, denn auch Damian Priest hat seine letzte Fehde gewonnen mit dem Ambulance-Match gegen Aleister Black.
Ja.
Und Solo Sikoa hat gewonnen, indem er die White Six mit seinen MFTs besiegt hat. So, das heißt, das sind alles Sieger oder Leute, die halt wirklich gerade Wünsche geäußert haben. So.
Ja.
Das ist cool, das hat Substanz. Ich mag Turniere, wenn sie nicht komplett random sind.
Einzig The Miz ist komplett random.
Komplett random, macht überhaupt keinen Sinn. Was soll das?
Na gut, außer dass er sich immer einmischt und dann kassiert. Aber gut.
Ja, aber da musst du eigentlich wieder anderes bringen, das stimmt. Ja.
Aber es ist schon echt okay, ist eine geile Ansetzung. Schöner Modus. So ein Fatal 4-Way als Finale bei Saturday Night's Main Event ist auch eine geile Sache.
Mhm.
Geil.
Cool, finde ich auch schön. Finde ich schön. Ja. Machen wir.
Also falls ihr das nicht hört übrigens, unser Zug lässt hier zwischendurch immer so Dampf ab, als wäre so ein LKW. Ich habe echt das Gefühl, hier passieren keine guten Dinge, gerade mit dem weiteren Fortgang unserer Fahrt.
Ich warte auch nur auf die Nachricht. So, ja. Die Tür ist auch noch offen hier.
Stuck forever in Hamm.
Ja, boah, wenn man irgendwo, glaube ich, nicht so stuck sein will, dann Hamm.
Oh, das ist übrigens nicht Hamm-West, sondern das ist Hamm-Westfalen, weil da steht Hamm-West.
Ja, stimmt. Da ist auch ein F, ja. Ja. Ja, okay.
Na gut.
Sonst könnte man denken, man ist in Hamburg-Hamm. Das ist also ein Stadtteil von Hamburg auch.
Ja, ist richtig.
Billstedt, Hamm und Horn schuf Gott in seinem Zorn, sagt man an der Hansisch.
In dem einen habe ich gewohnt und in dem anderen habe ich mein Studio.
Ey, das erste Mal, als wir Wrestling geguckt haben.
Ja.
Ich glaube wirklich das erste Mal, da waren wir noch in deiner Wohnung in Hamm.
Ja. In Horn.
Horn war es, ne?
Horner Corner.
Ist ja nebenan.
Ja.
Ja, Mann. Yep. Ich erinnere mich noch an die Wohnung auch und so. Mhm. So ein roter Hamburger Backstein.
Ja.
Ja, krass.
Mhm. Okay. Gute Zeit da tatsächlich.
Mhm. Okay.
7 Jahre oder so da gewohnt. Nun denn.
Ja.
Ja.
Krass, wie lange wohnst du in Hamburg schon? Da hast du ja jetzt auch schon.
2006.
Alter, Fußball-WM. Abitur habe ich da gemacht. Hm. Stimmt, du bist ja irgendwie so 2 Jahre älter als ich oder so. 2006 habe ich Abi gemacht, ja. Boah, ich habe jetzt dieses Jahr 20-jähriges Abi-Jubiläum.
Ich habe dieses Jahr 20-jähriges Hamburg-Jubiläum.
Krass.
Realisiere ich jetzt gerade.
Ich habe was erreicht in meinem Jubiläum damals. Ich habe ein Abi-Zeugnis, so. Du hast einfach nichts erreicht, du bist einfach an einem Ort. Was ist
für
ein Kack-Jubiläum?
Ich hatte mein 20-jähriges Abi-Jubiläum bereits.
Das kannst du jetzt easy behaupten.
Ja. Letztes Jahr.
Scheiß Bonze.
Scheiß Bonze.
Ja, okay, Turnier, geil, machen wir. Wer gewinnt?
Early Predictions? Sami Zayn.
Man muss ja jetzt natürlich bedenken, dass Drew McIntyre König ist, ne?
Und dass das Royal Rumble in Saudi-Arabien ist. Sami Zayn Titelmatch, Saudi-Arabien, Drew McIntyre Heel, perfekt.
Stark, habe ich nichts entgegenzusetzen. Ja, muss. Ja. Muss. Geil. Gott, ey, Saudi-Arabien, Alter.
Ja. Auch konsequente Buhrufe in den Arenen, wenn Royal Rumble-Einspieler kamen, sobald Riyadh bzw. Saudi-Arabien gezeigt wurde.
Ja, du hast eben schon so ein bisschen angesprochen, so die Stimmung in den Arenen und das, was da so passiert ist. Das, lass uns da nochmal reingehen, weil das fand ich interessant. Mhm. Ich habe so im Nachklang, habe ich auch während des Schauens gedacht, so, aber im Nachklang auch so auf Social Media und so wahrgenommen, dass die deutsche Smackdown-Crowd, über Raw können wir noch nichts sagen, so, da habe ich mich jetzt noch nicht recherchiert, das war gestern, aber die Smackdown-Crowd wurde als eher lahm wahrgenommen.
Ja.
So, habe ich auch so wahrgenommen. Es gab viel Ruhephasen so, wofür ich, by the way, immer die Show als erstes verantwortlich mache und erst spät, wenn überhaupt, die Crowd. So, weil wir wissen ja, dass die deutsche Crowd auch durchaus irgendwie stimmgewaltig sein kann und Bock hat, aber du musst halt was liefern. Die Deutschen sind von der Mentalität, glaube ich, einfach nicht so, dass sie einfach, egal was dort präsentiert wird, einfach Party machen. So,
ja,
ne?
Genau.
Die Deutschen sind außer Ansgar Brinkmann keine Brasilianer. sorry, wer jetzt nicht weiß, wer Ansgar Brinkmann ist, der weiße Brasilianer. Arminia Bielefeld-Spieler unter anderem. Genau, und ich glaube, es lag tatsächlich auch hauptsächlich dann an der Show von SmackDown, dass da zu viel Unsinn war, so bookingtechnisch. Aber was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Genau, dass ich es interessant fand, dass die Deutschen dann schon auch eben sehr anders reagiert haben, wenn irgendwie gewisse Leute gezeigt wurden, wie zum Beispiel Cody Rhodes. Also ich habe das vorher nie in einer TV-Show bei WWE gesehen, dass Cody Rhodes zum einen teilweise ausgebuht wurde,
so
bei diesen Entrance zur Arena Videos zum Beispiel, und dann während der richtigen Entrance in der Arena einfach super wenig Reaktion bekommen hat. Natürlich johlen die Leute das Wow mit so, aber es war nicht ansatzweise so wie die letzten Jahre immer zu hören.
Das finde ich aber nicht schlimm, weil ich das Gefühl hatte, dieser Konflikt mit dem Charakter Cody Rhodes und mit der Figur vielmehr, der spiegelt sich halt hier im Publikum wieder und die Gunst schwingt halt um. So, weil wir nehmen halt wahr, also jetzt so für mich und unseren Kreis sprechend sowieso, ne, Drew hat halt einfach einen Punkt. Cody ist halt der Company Guy.
Das, was wir eben ausgeführt haben, im Prinzip funktioniert, so.
Genau, und das quittiert dann das Publikum auch.
Ja.
Fies gesagt, so oft wirkt es auf mich ohnehin schon so, dass bei internationalen Shows das Publikum gerne mal ein bisschen smarter ist. Und damit meine ich jetzt gar nicht, dass sie klüger sind, sondern im Sinne von smartmarkiger, ne? So weniger so das Kayfabe-Phantom.
Klüger definitiv nicht. Ich saß gestern neben Sven, alle.
ist richtig, ist ein gutes Gegenbeispiel.
Ja.
Und dazu kommt aber auch so, wir haben halt keinen Grund, Cody als amerikanischen Helden anzufeuern.
Null!
So, also weißt du, das ist eine der Kernkomponenten seiner Heldenfigur, so, und dessen, warum, also was ihn halt in den Staaten so auszeichnet, dass er halt der American Nightmare ist, so. Der zieht hier halt einfach nicht. Nobody cares. So, im Gegenteil, im Zweifelsfall. So, ne? Wir sind ja eher kritisch dann doch oder Opfer der Launen des Orangenmannes.
Ey, Mann, vielleicht ist nicht ausgeschlossen, dass Cody Rhodes Grönland einnehmen wird.
Cody höchstpersönlich. Ja. Nee, aber im Ernst so. Also das fehlt natürlich so. Und gleichzeitig ist sein Gegner Drew halt ein Europäer. So, der ist uns natürlich auf eine Art näher.
Ja.
Das finde ich deswegen gar nicht so fraglich. Also für uns sprechend, aus der Arena-Perspektive, seine Entrance war schon laut, da wurde doll mitgesungen, da gab es ein schallendes Whoa. So, aber als er dann. Aber das ist für Cody selbst. Weißt du, so? Das ist so dieses Event. Wir sehen Cody Rhodes. Krass, es ist Cody. So, und dann, aber im Kontext des Matches und im Kontext auch so schon der Ankündigung des Matches, wenn halt, ne, die Contender vorgestellt werden, ja, da geht's dann gegen Drew. So, da ist es dann wiederum eine Aussage in diesem Aufeinandertreffen der beiden und da gibt's dann halt ein Stimmungsbild.
Ja.
So, und das fand ich geil. Ich finde es aber gut, dass das Publikum eben so diesen, naja, all das, was wir eben besprochen haben, schon so mitträgt.
Ja, ja, toll.
So, gleichzeitig habe ich aber auch für mich realisiert, also entweder das SmackDown, entweder das Berliner Publikum ist verwöhnt noch von Bash und SmackDown von vor anderthalb Jahren und deswegen ein bisschen müde. Oder aber, und das halte ich für durchaus noch wahrscheinlicher, die Arena, also der PSD Bank Dome in Düsseldorf ist halt einfach die viel geilere Arena für sowas wie Wrestling als dieser Uberladen in Berlin, so, weil ich das Gefühl hatte, von Moment 1 und wirklich so von den Dark Matches an, schallt da alles viel mehr durch die Halle, viel lauter. Und es ist ja schon motivierend, wenn du merkst, wie laut auf dich selbst das Publikum wirkt, dann auch selber mitzumachen und so. Und das war in Berlin nicht so stark so.
Okay.
Da diffundiert das ein bisschen mehr. Ich glaube, die Halle ist mehr in die Breite gezogen und weniger so kompakt in die Höhe gequetscht. Da
passen auch mehr Leute rein generell. Ja, das ist auch größer.
Würde ich auch denken. Also weiß ich jetzt nicht, aber du magst vermutlich recht haben.
Safe.
Aber, um es dann nochmal zur Show zurückzupacken, so, ich fand schon, dass Raw die kurzweiligere Show war, während SmackDown halt so wirklich dieses Highlight Randy Orton hatte mit Trick Williams. Das war auch eine gute Dynamik so im Publikum. Dann ist es einfach abgesackt. Ja. In so, ja, irgendwie sind alle Ansetzungen, die da sind, relativ egal.
Ja.
So. Und dann erst zum Finale war dann wieder geile Stimmung.
Ja.
Das ging bei Raw halt besser. Da ist halt einfach die ganze Zeit gefühlt etwas passiert, bei dem man so ein bisschen dabei sein konnte. So. Mhm. Also ich bin da schon bei dir und würde es der Show mit ankreiden, auf jeden Fall. Ja.
Geil, ja. Ich mag es ja eigentlich auch, wenn das Publikum, egal wo, nicht einfach sich selbst feiert, sondern halt wirklich in Wechselwirkung mit dem Event steht. Ne? Wenn das Event halt das nicht liefert, dann ist halt nicht so. Dann ist das ja auch ein Zeichen an WWE, was da passiert. So. Und daraus können sie auch lernen. Als wenn da jetzt einfach irgend so ein weirdes, keine Ahnung, Lyon-Publikum oder so steht, die einfach alles abfeiern bis zum Get-No. So.
Mhm.
Ey, sei ruhig irgendwie ein gebildetes Publikum so und guck, was da passiert. So, ne? Jens hat gestern erzählt, einer, mit dem wir unterwegs waren, Shoutout, er hat schon Shows in Amerika gesehen, in den USA meine ich, so, und hat halt die Erfahrung gemacht, dass das amerikanische Publikum sehr, sehr folgsam ist. Ja. Also wirklich so, ne? Es ist eine klare Erwartung ans Publikum irgendwie, dann folgt man so. Es wird sehr viel vorgegeben auf eine gewisse Art so irgendwie. Und ich glaube, das hatten wir nicht in Deutschland so. Ja, das mag ich eigentlich.
Ja,
ich mag es ehrlich zwischen Künstlerinnen und Publikum.
Ja, check ich voll. Auch so, wenn man seine Rolle als quasi vierte Gewalt so ein bisschen gerecht wird und die als Anspruch auch für das eigene Verhalten als Publikum so hat.
Ja.
Ja, stimmt, Jens meinte noch sowas wie, das amerikanische Publikum macht alles, was man ihnen sagt, aber dann halt auch nicht mehr.
Genau. Ja, die sind schon immer gleich.
Ja.
Also die Crowds sind schon gleich. Du hast mal ein paar regionale Unterschiede, dann ist mal in Philly mehr los als in, weiß ich nicht, Wisconsin irgendwo, Green Bay.
Ja. Ja.
So, ne? Aber ja, im Prinzip ähnlich. Deswegen ist es ja auch schön, einfach mal raus zu sein aus den Staaten so irgendwie. Und ja, man, ey, ohne Scheiß. Was ist das für ein abgefahrener Ton?
Ich glaube, das ist eine Durchsageandrohung.
Boah, jetzt haben wir so eine laszive Sprecherin.
Schon. So, wir haben gerade eine Durchsage in der Länge eines durchschnittlichen Q&A-Podcasts hinter uns gebracht.
Wir sind jetzt hier in Moskau, glaube ich, mittlerweile. Lange gefahren, eingeschlafen zwischenzeitlich.
Ich glaube, wir haben den Ausstieg verpasst.
Transsibirische Eisenbahn, Alter, wie geil wäre ein Wrestling-Event in einem Zug, in einem fahrenden Zug.
Krass, das hat dann direkt was von so Dings. Gab es nicht bei Turtles in Time auch so ein Level in einem Zug?
Turtles in Time ist, glaube ich, das beste Beispiel dafür.
Ja.
Und aber auch noch andere Fighting Games. So. Es gibt auch bei Dead or Alive und so. Da gab es auch so Stages, wo du halt wirklich auf einem Zug stehst.
Ja, ja.
Richtig geil. Genau, du kannst nach oben, du kannst im Maschinenraum, in die Führerkabine ist, glaube ich, das falsche Wort. Ja. Ja.
Stimmt, führenden Kabine. Aber ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig mit Publikumsplätze. Also so, ne, der ganze Brawl geht dann immer durchs Publikum und Leute sehen ja auch immer nur das, was in ihrem Wagen los ist.
Stimmt.
Aber tendenziell natürlich die nachhaltigere Variante als sowas wie die Jericho Cruise.
Ja, bisher. Wobei ich auf die echt auch Bock hätte. Ja, das ist einfach so absurd, auf einem fucking Kreuzfahrtschiff zu sein, irgendwie abends Rockbands zu haben und tagsüber Wrestling.
Ja.
Wild.
Ja, bei aller notwendigen Kritik an der Reiseform Kreuzfahrt.
Sie.
So.
Ja.
Gut. Ja, dann haben wir so, glaube ich, das Geschehen rund um den World Title jetzt auch mal so langsam abgefrühstückt.
Ey, in einem Zeppelin, Alter.
Zeppelin, wow.
Zeppelin Wrestling. Fällt mir kein Wortspiel zu ein.
Mach nichts.
Okay. Hell in a Zeppelin.
Ist nicht schlecht.
Weiß ich nicht. Ja, okay, ja genau. Okay, World Title, wow, let's go. So, was ist noch passiert bei SmackDown und Raw? Wir machen ja schon so ein bisschen Review gerade.
Ja, ich überlege gerade, was bei SmackDown noch war. Und mit überlegen meine ich blättere einen Showberichtartikel durch.
Wir haben gerade eben die Durchsage bekommen, dass es, weil wir über eine Stunde Verspätung haben, dass es hier kostenlos Wasser gibt für uns. Ich könnte jetzt nochmal durch den gesamten Zug gehen und uns 0,2 Wasser holen. Ich lasse es.
Ich bin hier noch mit meiner Spezi ganz gut unterwegs.
Okay.
Ja, du hast ja schon gesagt, die MFTs haben in einem weiteren Anlauf die Wyatt Six weggemäht.
Wie war das so atmosphärisch in der Halle?
Durchwachsen?
Ja.
So? Also es gibt auf jeden Fall eine Crowd für die Wyatt Six.
Slivo, ja.
stimmt. Also das finde ich sehr faszinierend. Wir haben auch so einen Dude gesehen in so einer diese Dexter Loomis Maske halt einfach hatte.
So, hat er eine Maske?
Ja, ja, wenn er, bevor er zum Ring kommt, mit dieser langen Nase und den Dreads dran und so.
Die Dreads hat er so.
ja, aber die Maske selbst hat die halt auch so dran, aber der hat so eine, ja.
Ich glaube, echt, ich erinnere keine Maske vor Dexter Loomis, aber okay, nur die Howdy-Maske kenne ich. Aber hey, du warst
und,
da.
Und ich glaube, Eric Rowan ist, wenn ich mich nicht völlig irre, auf der Roster-Seite sogar, wenn nicht mehr, dann zumindest zeitweise inklusive seiner Maske zu sehen, abgebildet
gewesen. Der ist ein Horrorhase, ne?
Genau, der ist ein Hase. Ja, ja. Genau, die sind alle irgendetwas.
Ja, okay.
Jedenfalls. also den haben wir gesehen, der war sehr, sehr auffällig. Also es gibt auf jeden Fall hörbar eine Crowd für die Wyatt Six. So. Die sind irgendwie over und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass das Firefly-Ding, also die Zahl der Handys, die so in die Höhe geht, schon nicht mehr so krass ist.
Ja.
So. So. Gleichzeitig sind die MFTs aber natürlich eine klare Heel-Faction und dementsprechend kein Gegengewicht sozusagen für die Wyatt Six. Also ich habe nicht das Gefühl, dass die einen hier die anderen overbringen, so, sondern dass das halt, wen das interessiert, den das interessiert. Und das war es dann halt auch irgendwie.
Ja.
Aber Tala Tonga ist ganz schön groß, selbst wenn man einige Meter von ihm entfernt sitzt, irgendwo in den Zuschauerrängen.
Tala Horn Tonga, ja.
Shoutout Osman dafür.
Ja, Mann, also ist bei mir halt auch so eine irrationale Liebe für die MFTs. So, kannst du mir einmal noch kurz sagen, wofür MFT steht?
Das steht natürlich für Motherfucking Tongans.
Ah, danke, geil. Ja, ne, ich mag einfach diese ganzen ozeanischen Motherfucker so. Das macht einfach Spaß, die sind irgendwie cool. Da passiert auch irgendwie was jetzt so. Ich mag den ganzen Shit mit Tama Tonga, dass der gerade so ein bisschen sich einer Solo-Storyline annähert, indem er so ein bisschen rumwandert, Backstage und ein bisschen was macht.
Ja, 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 ja.
Ja, eben nicht nur das, sondern jetzt auch mehr als das, so spricht auch Japanisch mit Nakamura und so, das mag ich.
Das war schön.
Du musst den Leuten jetzt halt, nachdem Solo Sikoa sie so die letzten Monate vorgestellt hat irgendwo und man mal so einzelne Matches hatte, musst du den Leuten jetzt halt noch was Eigenes mitgeben irgendwie. Ne? Mach sie interessant und dafür müssen sie kurz alleine stehen.
Voll. So,
und das fängt man mit Tama Tonga an, der einfach einer, ja, vielleicht sogar der erfahrenste dort ist in der ganzen Riege. Bullet Club Gründungsmitglied. So, das will ich sehen. Das heißt, ich will, dass die Leute einfach unabhängig von Solo Sikoa stehen und etwas zeigen, charakterlich. Ja, hab ich Bock drauf, so. Wild Six, geh mir im Arsch vorbei, so. Wir haben das oft thematisiert. Das ist ein Nostalgia-Akt, so irgendwo auf eine gewisse Art, der auf Bray Wyatt basiert und richtig unangenehme Züge angenommen hat für mich, so, weil Bo Dallas einfach mehr und mehr auch optisch, ästhetisch mit allem zu einem Bray Wyatt gemacht wird, womit man beidem nichts Gutes tut.
Ja.
So, das ist nicht gut für Bo Dallas, das ist nicht gut für Bray Wyatt, das ist unangenehm, so, das sollte man nicht tun. Er sitzt in einem Schaukelstuhl, er macht das Gleiche, er sieht immer mehr so aus, ihr Körper verändert sich dahin.
Ja.
So, Alter, lass das sein, so, ne, das ist, ja, ist nicht cool.
Ja, nee, es verhindert vor allem auch, dass, und die Wild Six haben wirklich damit angefangen, dass die durchaus für was Eigenes stehen sollten und konnten. Das haben sie für mich längst verlassen, so. Ich bin da schon bei dir mit der Kritik, dass es ein sich klammern an eigentlich das Andenken von Bray Wyatt ist, ohne dass die jetzt noch großartig viel eigene Substanz haben.
Ja.
So. Schade. Dass du Tama jetzt nochmal rausgehoben hast, ist wichtig und richtig, denn der war letztendlich auch derjenige, der den Sieg geholt hat.
Wichtig, ja.
Und zwar gegen Howdy, ne?
Stimmt.
Also wir haben hier halt, obwohl Solo Sikoa selbst im Match war, JC Mateo, Sven, nicht DJ Mateo.
Gott, wer ist DJ Mateo, Alter? Après-Ski-DJ aus.
Klingt wirklich so, ne?
Bräuchen.
Das ist der eine Typ von Culture Candela.
Okay.
Nee, echt? Aber nö.
Okay, Alter.
Wer weiß. Aber.
Viele Leute führen Doppelleben.
Auch wahr. Also denkbar. Dann, okay, wollen wir es nicht ins Reich der Fabel verbannen.
Charlotte.
Jedenfalls.
Ja.
Also ist bemerkenswert, dass es Tama Tonga war, als, während Solo Sikoa selbst eben als im Zweifelsfall eben dann doch Leitfigur dieses Stables im Match war, aber dann seine rechte Hand Tama, wenn man so will, gegen den wirklich uneingeschränkten Leader der Wild Six, Howdy, den Pin geholt hat. So.
Ja,
das hat schon was.
Stimmt.
Und da finde ich deinen Punkt von, dass die so ihr eigenes Ding machen, beziehungsweise was Eigenes bekommen, nochmal wichtiger, weil Solo ja jetzt sein Showing bekommt außerhalb der Gruppe mit dem Number One Contender Turnier. So, und genau, Tama dann eben derjenige ist, der so ein bisschen vielleicht den MFTs als Leitwolf vorstehen kann.
Ja. Solo Sikoa hat ja auch immer in seinem Charakter inne, dass er Meuterungsmaterial ist.
Wow.
Der Typ ist halt auch immer so ein bisschen weird, ist halt eine Heel-Führungsfigur. Da steckt immer drin, dass man den stürzen kann. Ob das jetzt von einem face-turnenden Stable-Mitglied passiert oder einfach so von einem Heel weiter. So, das kann man immer machen, weil Solo Sikoa immer angreifbar ist. So, und Tama Tonga ist halt irgendwie der erfahrene Dude, so wird mit einer gewissen Ernsthaftigkeit präsentiert. Ich kann mir sowas da vorstellen nochmal irgendwie.
Ja.
Und dann validiert sich auch so ein kleiner Führungsanspruch vielleicht auch einfach mit so einem Sieg über Onkel Audi, Alter.
Ja, voll.
Ja, let's go.
Ich find's geil.
Cool. Geil.
Ja. Ja, ansonsten, ne, Julia hat den Titel verteidigt, sehr kalt beim Publikum.
Kalt wie ein Fisch, Alter.
Ist mir immer noch ein Rätsel, hatten wir im letzten Podcast besprochen, müssen wir jetzt nicht nochmal reingehen.
Ja.
Jordan Grace hat Alba Fire besiegt, sehr kurzes Match.
Ja.
Schade, weil da so viel Potenzial drin liegt, beide fantastische Wrestlerinnen.
Die sind voll gut.
Also wirklich beide, super gut. Aber sehr kurz. Jordan Grace für mich ein eher ungut gelaufener Call-Up, so, weil im Gegensatz zu den männlichen NXT-Call-Ups, so, ne, wir haben also Trick Williams, der sofort relevant ist. Wir haben Javon Evans, kommen wir gleich noch zu, bei Raw gesehen, der mehrfach seine Rolle in der Show bekommt und beim Publikum overgebracht wird oder weiter overgeht. Wir haben Oberfemi, der durch seine Abwesenheit bei gleichzeitiger Wiederholung dieses epischen Einspielers seiner Dominanz einfach hart angeheizt wird. Und dann haben wir halt Jordynne Grace, die einfach so in einem Backstage-Segment zu SmackDown geholt wurde und dann, als sie für dieses Match rauskam, jetzt nicht unbedingt heiß ersehnt und erwartet war, was sehr schade ist, weil Jordynne Grace toll ist.
Ja, voll. Die hat aber dann auch gar nicht im Ring zeigen dürfen, was sie kann. So, ne? Also jedes NXT-Match von ihr der letzten Monate war krasser als das gegen Alba Fire. Und Alba Fire ist wirklich sehr gut. Mit der kann man eigentlich richtig ein gutes Debüt machen. So. Ja, schade. Weiß ich auch nicht. Ja, keine Ahnung. Gibt vielleicht nochmal jetzt echt... Wobei Jordynne Grace immerhin noch mit Jade Cargill irgendwie in Verbindung gebracht wurde. Ja. Immer wieder. Das heißt, da zeigt man immerhin so, okay, ich bin hier nicht für Kleinscheiß. So.
Das ist der eine Moment, der dann direkt im Anschluss kam nach dem Match, als Jordynne Grace wieder die Rampe hochgeht und Jade Cargill rauskommt. Ich kann dir sagen, auch Jade Cargill sieht aus einigen Metern Abstand von den Zuschauerrängen nicht weniger imposant aus als am Fernsehbildschirm.
Ja, krass.
Ganz im Gegenteil.
Ja.
Klar ist es krass, dass sie jetzt Jade Cargill gegenübersteht, so, weil beide halt so ziemliche Powerhouses sind, sehr muskulöse Frauen einfach. Aber Jade Cargill ist selbst jemand, die sich noch beweisen muss als Champ.
Ja.
So.
Die macht ja auch nichts.
Eben.
Ja.
So, und Jordynne Grace muss sich halt auch noch beweisen jetzt in der neuen Show. Ist für beide halt so ein Lose-Lose-Szenario eigentlich so gefühlt, weil ich habe nicht das Gefühl, dass Jade Cargill verlieren kann und darf und ja, was ist dann hier für Jordynne Grace zu holen? So, ha, es gibt mir so einen unangenehmen Beigeschmack von, wir haben jetzt auch keine bessere Idee, außer dass wir jemand mal hochholen, der ein gutes Match aus Jade rausholt. So.
Ja, SmackDown Women's Division kaputt, Alter.
Schwierig, wirklich schwierig.
Ja, ist so, echt. Also, und bei Raw ist halt immerhin irgendwie ein bisschen Saft drin, aber auch sehr viel Tag-Team-Geficke.
Ja.
So, da sind halt wirklich Top-Stars, Top-Single-Stars auch in der Tag-Division. So, ja, wie wir jetzt auch bei Raw gesehen haben, ne? Das Number One Contender-Match um die Titel so hochkarätig besetzt, ey.
Ja.
Alter Schwede. Und unsere Lieblinge dabei, so, ne? Bei dir namentlich Roxanne Perez, bei mir Liv Morgan und andersrum.
Ja. Richtig.
So, ja.
Ja, richtig.
Ja.
Ja, genau, und dann hattest du um daran anzuschließen, direkt halt so Alexa Bliss als Gegnerin für Julia, was finde ich echt, weiß ich nicht, schon ein Leberhaken gegen Alexa Bliss war, so, weil die theoretisch halt echt Ansprüche an die Tag Team Titel hat zusammen mit Charlotte.
Leberhaken, vielleicht mein deutsches Lieblingswort für diesen Monat.
Ja. Bravado und Leberhaken, Worte des Podcasts. Nee, weil Julia super kalt ist und Alexa Bliss als so bis vor kurzem noch Tag-Champ halt dann nur für diesen Pop vom Publikum, weil Alexa Bliss wirklich sehr beliebt ist. Das fühlte sich weird an.
Ja.
Ja, dann hatten wir noch Fraxium, aber nur in einem Backstage-Segment und dann hatten wir auch schon die Open Challenge, ne? Die US Open Challenge von Shinsuke Nakamura beantwortet gegen Carmelo Hayes.
Ja.
Das war schön, tatsächlich. Also in der Halle war das schön.
Okay, ja. Ja. Ja, also mich persönlich interessiert Nakamura einfach nicht mehr. So, der hat seine besten Jahre hinter sich, der ist mir egal. Aber ja, cool. Also, Match war ja auch okay.
Ja,
genau. Ja, ja, aber schwache Mittelphase von SmackDown insgesamt.
Ja.
Da hatte Raw ein bisschen mehr zu bieten.
Ja. Einfach. Ach so, und für diejenigen, die das wissen wollen, das Dark Match vor der SmackDown war Ilja Dragunov gegen Kit Wilson.
Unverständlich für mich, dass man sowohl Ilja Dragunov bei SmackDown als auch Ludwig Kaiser bei Raw einfach nicht wrestlen sieht. So, Ludwig Kaiser nicht mal da gewesen. Also das ist schlimm.
Ja, voll.
So, dann, also Darkmatch schön. Übertrag schon einfach Ilja Dragunov in Deutschland, bitte. Richtig im Fernsehen.
Ja.
So. Ja.
Ich bin menschlich enttäuscht von dir, weil natürlich Kit Wilson auch in die Show gehört.
Ja, voll, natürlich. So. Ja, klar.
Und
natürlich,
mit einem absolut wichtigen Anliegen unterwegs ist.
Ja.
Ich ganz
toxisch von mir, ihn nicht zu erwähnen und in die Show zu pushen.
Gut, dass du es selbst erkennst. Ja, ja, ne? Die Erkenntnis ist der erste Schritt auf dem Weg zur Besserung.
Ja.
Nee, aber ohne Scheiß mal, ich finde Kit Wilson mit diesem Gimmick so funny. ich hoffe, das bekommt noch ein bisschen Substanz. Der ist ein cooler Typ im Ring, so, der macht Spaß, der hat geile Interaktionen mit dem Publikum gezeigt. Das könnte cool werden. Das wird vermutlich noch eine ganze Weile andauern. Elton Prince ist ja gerade erst, der ist ja schon über ein halbes Jahr draußen und ist gerade erst operiert worden, am Nacken.
Bittere Sache, ja.
Voll, voll.
Ja. Karriere bedroht.
Ja, insofern, genau, sehen wir Kid Wilson jetzt doch noch eine ganze Weile ohne seinen Tag-Team-Partner. Aber ich habe das Gefühl, das könnte ein witziger Run werden, der Spaß macht.
Ja, ich hoffe auch. Ich hoffe, dass er mal so ein bisschen von Undercard in die Midcard richtig kommt so, und sich da festsetzt. So, ja, hat Potenzial tatsächlich. Ist mal was anderes irgendwie. Ich hoffe auch, man setzt da noch ein bisschen mehr rein. Das ist schon irgendwie spannend.
Ja, voll. Ja. Also ein bisschen Substanz darf da schon noch hinter.
Aber dann auch wieder so WWE-mäßig. Das ist wie damals mit dem Planet-Champ Daniel Bryan und so. Ne? Ja. Du hast eigentlich ein Thema, was halt richtig und gut ist. So, ne? Toxic Masculinity. So, ne? Ey, man kann durchaus das Thema auch nehmen und irgendwie ernst einsetzen und da ein Face zu sprechen lassen. Ja. Aber nein, man nimmt wieder... Ob man es jetzt mit UmweltschützerInnen macht so oder mit halt irgendwie Leuten, die was Wichtiges Gesellschaftliches ansprechen, wie toxische Männlichkeit. Man macht es auf der Heel-Ebene.
Man nimmt es, man überdreht es und man gibt es der Lächerlichkeit preis.
Scheiße, ey. Das ist so ein
kernkonservativer Move, ehrlich gesagt. Also absolut kritikwürdig. Eigentlich.
Vor allem dieser der lächerlich preisgeben. Ja. Der Lächerlichkeit preisgeben, was du gerade sagst. Das ist genau das, Mann. Und das sind wichtige Themen davon. Das hat doch eine politische Agenda, das zu tun.
Schon. Auf jeden Fall hat es das.
Weil man nimmt ja jetzt, also die Leute, die das jetzt gucken, irgend so ein Joe aus Mississippi vor allem, ja, er lebt in dem Fluss.
Ist immerhin auch ein Bundesstaat.
Achso, es ist ein Bundesstaat. Naja, stimmt, ja, stimmt. Gibt's nicht Mississippi?
Wahrscheinlich.
Okay. Sowas wie Düsseldorf. Der sieht das und denkt so, ja, guck mal, diese Leute, die sich hier irgendwie über toxische Männlichkeit lustig machen, das sind doch alles Witzfiguren. So, ja, wird bestätigt, wenn man jetzt Kid Wilson sieht, so wie der von Damian Priest halt irgendwie durch die Wand geworfen wird, was faktisch passiert ist.
Ja.
Kacke.
Das ist schon eigentlich Kacke.
Aber auch lustig.
Aber auch lustig. So einfach es ist. Ne?
Oh Mann,
so blöd es halt ist, das so zu sehen.
Triple H, du Hurensohn.
Gleichzeitig so gewisse Teile von genau dem Thema stecken dann wieder in anderen Charakteren ja durchaus in aller Ernsthaftigkeit mit drin. So.
Wo?
Überall dort, wo du halt so ein bisschen an... Also ohne, dass man den Begriff natürlich nennt, ne? Ohne, dass es toxisch genannt wird. Ich glaube halt, dieser Vorwurf von toxic ist so etwas, was ganz doll übersteigert, gerade offensichtlich im amerikanischen Diskurs, als so Reizwort kursiert. Aber so dieses Männlichkeitsthema, das spielt schon bei so einigen Charakteren so ein bisschen ganz vorsichtig rein, ohne es beim Namen zu nennen halt. Mhm. Na, auch Codys Geschichte hat schon auch was damit zu tun. So, auf eine gewisse Art.
Aber in einer positiven Konnotation jetzt, oder?
Naja, zumindest in so einer, dass diese Problematik, diese Erwartung an die Rolle des starken Mannes irgendwo ganz, ganz klein mitverhandelt wird und drinsteckt. Erst einmal überhaupt als Thema, also aus meiner Perspektive schon positiv, weil einen kritischen Umgang damit haben, aber eben mit all der Vorsicht bloß keines der Reizwörter zu benutzen und oder das Problem zu benennen, weißt du? Stattdessen nimmt man dann halt so einen Kid Wilson als völlige Karikatur dessen und wie gesagt, gibt es dann halt der Lächerlichkeit preis. So, eigentlich hochgradig kritikwürdig politisch.
Mir fällt eine Sache ein in der Hinsicht nur eigentlich. Ich weiß nicht, ob ich dir folgen kann hier, aber mir fällt eine Sache ein. LA Knight hat mal vor ein paar Monaten irgendwie mal gesagt, und der ist ja wirklich, also wenn du LA Knight siehst, das ist ja wirklich...
Der geborene Gegner für Kid Wilson.
Der geborene Gegner, so, ne? Er aus jeder Pore seines Körpers schwitzt halt toxische Männlichkeit, so. Aber gerade der hat dann mal irgendwann vor ein paar Monaten gesagt, so, dass es irgendwie cool ist, auch zu weinen, wenn du ein Mann bist.
Ja.
Vielleicht erinnerst du dich daran, das war so eine Message.
Ja.
Die er dann aber auch mit einem Aber irgendwie gekontert hat und dann irgendjemand seinem Fädengegner gerade gesagt hat, so, aber du bist ja schon eine Pussy, du Hurensohn. So, also, weißt du? Also das zum Thema Vorsicht, so, ne?
Ja, ja.
Es ist halt alles so halbgarer Mist, so, keine Ahnung. Ja,
ja, voll.
Ich finde, WWE sollte sowas einfach lassen. Also dann spricht es halt nicht an oder macht es halt irgendwie cool und hört auf, irgendeine Agenda zu pushen, so, weiß ich nicht. Ach, ja. Fuck off, ey. Kid Wilson macht Spaß oder weitermachen.
So. Aber nee, ich finde es trotzdem gut und richtig, das einmal hinzustellen. Ja. So, weil gerade auch der Vergleich mit Daniel Bryan ist natürlich ein großer, weil das ein viel größerer Name ist, als Kid Wilson es vermutlich jemals werden wird.
Oder CJ Parker damals.
Das heute, ist heute der bessere
bekannt als Tony Storms Mann. Wie heißt denn der heute? Juice Robinson. Alter, warum kannst du jetzt einen Namen auf einmal hier aus dem Hut ziehen? Was trinkst du da? Ist das irgendwie Drogen?
Das ist ein Zaubertrank namens Paulaner Spezi. Der hat positive Auswirkungen auf Gedächtnis, Gehirnleistung allgemein,
Paulaner Spezi.
Erscheinungsbild, Männlichkeit, Geruch und
positive Auswirkungen auf Männlichkeit und Geruch. Spezi.
Im Vergleich zu was vor allem?
Warum hast du eigentlich zwei Speziflaschen einfach in deinem Reisegepäck?
Weil ich mich auf diesen Podcast vorbereitet habe.
Sind die wirklich aus Hamburg?
Nee, die habe ich schon in Düsseldorf gekauft.
Ja.
Damals noch davon ausgehend, dass wir im Hotel unseren Podcast machen würden.
Ja.
Sonst hätte ich die auch erst am Bahnhof gekauft und wäre damit nicht 20 Minuten zur Bahn gelaufen.
Ohne Scheiß, das ist ein Liter.
Ja, einfach wirklich 1,5 Kilo unnötiges Extra-Gepäck. Also keine Ahnung, wie viel so die Flaschen wegen 1,5 Kilo, vielleicht leicht übertrieben.
Leicht.
Cool. Wo waren wir? Ach so, Kid Wilson, genau, gut, haben wir übergebracht.
Wir ist waren in Hamm, sind jetzt auf halbem Weg nach Hannover.
Ja, alles klar.
Ja.
Gut, so, damit haben wir, glaube ich, SmackDown aber auch abgefrühstückt, so langsam, reicht auch.
Haben wir bei Raw noch irgendwas vergessen, was noch erwähnt werden müsste?
Ja, ich glaube alles, oder? Also, ich überlege gerade. Den Anschlag auf Adam Pearce.
Oh ja, stimmt.
Kann man zum Beispiel mal mit anfangen.
Sind hinter mir Leute?
Nein.
Boom Breaker! Oh, ich kann nicht mehr schreien, ey. Ich habe gestern meine Stimme wirklich überstrapaziert, ey. So viel geschrien, einfach nur, weil ich neben Sven saß, glaube ich. Ja. Fuck, Alter. Aber wir waren auch echt ein lauter Block. Also wirklich Leute, etliche Reihen unter uns. Wir saßen auf den Presseplätzen gestern. Was geil ist, weil du hast da einen Tisch tatsächlich. Also du hast einfach einen fucking Tisch, den du ausziehen kannst. Etliche Reihen unter uns haben sich Leute umgedreht, wenn wir einfach, keine Ahnung, ich habe Austin Theory irgendwann, nee, ich habe Bronson Reed irgendwann ganz laut Frechdachs genannt. Alle drehten sich um. Vorne so.
Ah, Frechdachs ist auch echt ein gutes Wort, um es in einer Wrestling-Show einfach mal zu brüllen.
Ich glaube auch, Frechdachs. Ja. Ja. Deswegen, also man hat schon dann auch gute Chancen, gehört zu werden in solchen kleinen Arenen.
Ja.
Schön, ja.
Ja, es war schon Gaudi.
Pointe vergessen, ich wollte zu irgendwas hinkommen.
Macht ja nichts.
Vergessen, was ich gesagt habe.
Wird dir noch einfallen?
Nein.
Wir waren jedenfalls bei, genau, dem Auftritt von The Vision. Letztendlich hatten zwei von denen ein Match gegen zwei andere.
Ja.
Das ist so ungefähr die Zusammenfassung. Also Austin Theory und Bronson Reed hatten ein Match gegen Penta und Dragon Lee.
Ja.
Und dann kam jemand die Rampe runtergelaufen.
Logan Paul?
Nee, der war vorher schon da.
Der kam so im Dunkeln, ne? Das war auch komisch.
Ja,
der hat irgendwie
so
die Entrance verpasst, glaube ich,
aber,
von den beiden.
Genau, aber trotzdem gab es Fuck You Logan Chance. Ich wollte eigentlich hinaus auf im Laufe des Matches.
Ja, ich kann nicht mehr schreien,
musste
Alter.
Dann, ach so, alles klar, sorry. Er musste dann... ein rasanter Spear, ich glaube Dragon Lee hat den gefressen draußen, platziert werden, dann gab es drinnen nochmal einen gegen Penta und dann hat irgendwann auch ein Adam Pearce sich genötigt gefühlt eingreifen zu müssen und dann hat Bron Breakker ihn doch tatsächlich, und ich muss es so ausdrücken, ihn am Schlawittchen gepackt.
Boah, das kannst du so nicht sagen, das ist eine maßlose Übertreibung hier aus deiner martialischen Art heraus. In die Maßlosigkeit abgedriftet. Also, er hat vieles getan, am Schlawittchen war er nicht. Er war höchstens am Kragen. Maximal. Ja.
Okay.
Ja.
Aber durchaus lautstark begleitet von Auf die Fresse Chance in der Halle.
Krass.
Kam dann in der Wiederholung, die wir auch in der Halle zu sehen bekommen haben, nicht mehr so laut rüber, wie es vor Ort war. Es war sehr laut auf die Fresse.
Ja.
Tja, und dann hat später ein durchaus erboster, möchte ich sagen, da ein Adam Pearce, dem man in einem gewissen Maß den Ärger angemerkt hat.
Mhm.
Bron Breakker professionell konfrontiert, um dann vom Anwalt von Bron Breakker zu hören.
Ja. Ja, ja, weil er zuerst zugegriffen hat.
Ja.
Ja, Mann, ey, ich sag, wie es ist so, ne? Bron Breakker ist tatsächlich einfach so einer, der einen atmosphärischen Unterschied macht oder machen kann, wenn er in die Arena kommt. Deswegen hat man sich das auch bis zum Ende aufgespart, also was das The Vision-Segment angeht. Alle waren schon da und dann rannte Breakker wirklich mit einem unfassbar geilen Spear in diese Arena rein. Wir sind aufgesprungen. Es sieht auch live echt krass aus, wenn Breakker da jemanden wegfickt so und man 2 Meter da einfach Menschenflug sieht so.
Ja.
Das ist bitter. Das ist schon heftig. Ja. Das knallt. Und genau, die Interaktion mit Adam Pearce war dann auch echt intensiv.
Ja.
So, das Gesicht dreht durch. Die anderen haben ihn zurückgehalten.
Ja.
Da ist eine Brisanz dann drin. So, man weiß nicht, wohin Breakker gehen kann. So. Also, das hat schon was. Adam Pearce wurde auch mittlerweile gut aufgebaut, dass das Gewicht hat, wenn man ihn angeht.
Mhm.
Schönes Segment. Schöne Intensität, Brutalität, so, macht schon Spaß, ja. Ja. Aber wo will man damit hin?
WrestleMania-Match Adam Pearce gegen Bron Breakker oder was?
Ja, gib mir, Pearce ist schon jacked.
Pearce ist schon, ich weiß nicht, ob der noch gehen kann. Ich meine, die Erfahrung hat er.
Trinkt halt viel, ne? Aber das hat Hangman Adam Page auch nicht abgehalten,
ja.
World Champ zu werden. Ja.
Ich weiß es wirklich nicht. Also, aber ich finde das total interessant, dass wir so eine die Company gegen jemanden Fehde jetzt, nachdem Drew McIntyre damit durch ist auf der einen Seite,
ja.
Jetzt hier mit diesem Heel Stable hat so. Also weißt du, als weil The Vision ist wirklich weit davon entfernt, so, ähnlich wie Drew McIntyre, so ein allgemeines Anliegen zu haben und ein Problem anzusprechen.
Mhm.
The Vision will einfach nur den Takeover zum eigenen Nutzen.
Mhm.
So.
NXT Takeover, lang nicht gesehen, ja.
Und Adam Pearce stellt sich dem halt entgegen.
Ja.
So. Aber ist auch wirklich leidenschaftlich. Ne?
Ja.
Konfrontiert halt das über die Stränge schlagen. Ja, während auf der anderen Seite Nick Aldis halt weich geworden ist und Drew McIntyre zurückgelassen hat, nachdem er ihn suspendiert hat, und jetzt hat er ihn als Champ an der Backe. So.
Stimmt.
Ne? So, also ich finde gerade das Verhältnis dieser beiden immer so, wenn man sie so gegeneinander hält, total interessant.
Mhm.
So, weil jetzt gerade Nick Aldis, der eine gewisse Zeit wie der starke Typ von beiden wirkte, eher schwächlich aussieht.
Ja, stimmt.
Und Adam Pearce, der sonst eben der emotionalere und sich weniger im Griff habende,
ja,
der einen Drink braucht, wirkte, der jetzt gerade sein Mann steht und sich einfach,
ja,
der, ey Mann, dem wahrscheinlich gefährlichsten Typ jetzt so vom Standing her von WWE einfach gegenüberstellt. So, und dem einfach in die Fresse schreit. So.
Ja.
Das finde ich schon bemerkenswert und irgendwie eine ganz interessante Wendung in der Charakterzeichnung von Adam Pearce als so Authority-Figure.
Schön, die Gegenüberstellung mit Nick Aldis auch so. Ja, da hat sich was gedreht tatsächlich. Krass. Ein bisschen auch so ein Zeichen dafür, dass auch der emotionale Charakter irgendwie im Endeffekt der Starke sein kann.
Mhm.
So.
Mhm. Schön, ja.
Finde ich auch geil, ja.
Emotionalität mit Emotionalität beantworten, ne? Nicht so der kühle Boss-Typ gegenüber.
Ja, ja,
so.
Ja.
Gleichzeitig kommt dann Paul Heyman in super unterkühlt so und wirft Adam Pearce dann genau seine Emotionalität wiederum vor und lässt sie ihm zum Verhängnis werden, möglicherweise.
Vielleicht die zwei größten aktuellen Gefahren für einen GM aktuell. Auf der einen Seite über Physis kommend und so, Bron Breakker, und auf der anderen Seite über Perfidität kommend, Paul Heyman. So, ne? Also die sind halt schon gefährlich, die beiden, so auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen.
Ja.
Deswegen, Adam Pearce, cool.
Ja, also für mich ist das für The Vision jetzt erstmal als ganzes Stable gesprochen, weil es schon immer so dieses mitgefangen, mitgehangen Ding ist. Andersrum mitgehangen, mitgefangen. Das ist schon nochmal eine Beförderung in der Relevanz, so, weil jetzt sind sie ja wirklich, also ist zumindest Bron Breakker eine Persona non grata, so. Und der war bis.
Ich kann nicht.
Und der war. bis eine Woche vorher war der halt Number One Contender, ne? Und ist es in seinem eigenen Anspruch nach immer noch so.
Ja.
Und verscherzt es sich halt jetzt gerade, bleibt damit aber eben ein wichtiges Thema. So.
Ja.
Das finde ich gut. Ich mag das. Ich habe keine Ahnung, wo das hingehen soll, aber ich mag das erst einmal.
Stimmt, das war meine Ausgangsfrage, ne? Ich weiß es nämlich auch nicht. Es ist aber erstmal wichtig, dass Breakker diese gottlose Niederlage gegen CM Punk irgendwie verkraftet. Und das schaffen sie gerade in der Hinsicht, dass sie nochmal eine Schippe drauflegen an Weirdo-Intensität.
Ja.
So, und das ist eigentlich gut, wenn er das tragen kann. Offenbar kann er das. Das Segment jetzt bei Raw hat es mir gezeigt. So, und das lässt dann auch vergessen, dass es vielleicht schwierig ist, dass er gegen diesen alten Penner CM Punk verloren hat.
Ja.
Was ich immer noch schlimm finde.
Ja, ja. Ey, Braun Breaker wird CM Punk den Titel abnehmen, spätestens bei WrestleMania, vielleicht sogar schon bei Rumble, vielleicht sogar schon im Elimination Chamber, whatever.
Ja, cool.
So, also da bin ich von überzeugt, dass Braun Breaker so wichtig ist, dass die Bühne der ersten Raw des Jahres, des Netflix-Jubiläums, noch nicht groß genug war, um ihn overzubringen als Champ. Aber dass das nur eine Frage der Zeit ist. Und CM Punk ist genau der richtige Gegner dafür, weil wir wirklich dieses Generationswechsel-Ding da drin haben.
Mhm.
Und weil CM Punk auch in seiner jetzigen Haltung dieser Company-Guy ist, der sich im Zweifelsfall hinter Adam Pearce stellt und sagt so, ey Adam, ich mach das. So.
Company Motherfucker Punk.
Ja.
Ja. Corporate Moron Punk.
Corporate Marionette Punk.
Gute Pops bekommen in Düsseldorf.
Ja.
Viele T-Shirts auch und so. Er ist nach wie vor, funktioniert er für die meisten. So ein paar Smart Mark Ficker wie uns irgendwie lässt er jetzt halt mittlerweile kalt. Und ich betone das nochmal. Bei mir aufgrund des unausgeschöpften Potenzials, was er noch hat.
Ja.
So.
Trotzdem CM Punk gerufen aus voller Kehle. Ich.
Ja, wir waren Fähnchen im Wind. Wie
eh und je. Ich finde es ja trotzdem geil, den Ficker zu sehen.
Ja, ja, ist Legende.
So. Ja, Legende. Absolut.
Apropos Legende, da haben sie uns ein bisschen gefoppt mit dem ganzen Jericho-Talk, so, ne? also Adam Pearce hat auch nochmal vor der Europa-Tour irgendwie so eine Referenz gegeben auf Y2J, so. Ich weiß gerade gar nicht mehr welche, aber er hat so ein Video gemacht auf Social Media, da hat er irgendwie so ein Catchphrase von ihm gesagt oder so. Also die spielen da schon mit irgendwie, aber er kam nicht, keine Ahnung. Ob man Jericho vielleicht zum Rumble bringt?
Ja.
Okay.
Also wenn der kommt, dann ist das eher so ein Moment, ja.
Ja. Richtig Bock auf Rumble, Alter. Ey, wir dürfen nicht vergessen, wir haben Januar, bald schon Mitte Januar.
Mhm.
Irgendwie so 2-3 Wochen, dann ist Royal Rumble.
Das ist korrekt.
Das ist ja der Wahnsinn. Und
es ist in 2 Wochen Royal Rumble.
Ey, das ist krass. Der einzige Vorteil von diesem Saudi-Arabien-Geschisse ist halt, dass wir das zu einer humanen Zeit einfach Primetime gucken können.
Ja.
Geil.
Absolut.
Das macht schon Spaß.
Ja.
Habe ich schon Bock drauf, ey.
Hey, Rumble, wir sagen es ja oft genug, ne? Favorite Pay-Per-View of the Year. So, ja. Das wird dieses, ey Mann, also es sind nur noch 2 Wochen. Jericho, denkbar. Obafemi, Rumble, sehr denkbar.
Mhm.
Ja.
Boah, überleg mal, Obafemi gewinnt das Ding, Alter.
Das kann schon fetzen, ey.
Oh, Lesnar könnte zurückkommen wieder.
Ey, wenn Lesnar zurückkommt, dann will ich sehen, dass Obafemi ihn rausschmeißt.
Oh, wie schön.
Das also so.
Wie schön. Aber dann auch gleichzeitig bitte noch einen Top-Face rausschmeißen, direkt in Folge und so. Also ich will Femi.
Femi gegen alle.
Nicht weich gezeichnet haben.
Nee. Nee.
Schön.
Ja.
Halbe Stunde sind wir in Hannover.
Alles klar.
Ey, Leute, sorry, ne? Wir labern ja echt viel wieder.
Ja.
Aber wir nehmen einfach so lange auf, wie wir fahren. Ich weiß nicht, wir müssen vielleicht umsteigen kurz. Wir nehmen dann nur weiter auf, wenn wir gute Plätze haben, wo wir niemanden nerven.
Genau. Gegebenenfalls beenden wir diesen Podcast vorläufig.
Abrupt.
Wenn wir Hannover so langsam erreichen. Und dann kann ich die Fahrt zwischen Hannover und Hamburg noch dazu nutzen, um ihn hochzuladen.
Geil.
Denkbar.
Ja.
Ich überlege gerade, ob wir noch irgendwas Wichtiges verpasst haben. Wir haben Finn Balor und Belfast, glaube ich, schon angesprochen.
Ja, Belfast.
Finn Belfast, genau. Die Ansetzung gab es so. Ich mag die Dynamik, wie sie jetzt langsam anfängt zu eskalieren bei Judgment Day sehr gerne. Also Liv Morgan konfrontiert einen videospielenden Finn Balor damit, dass er, während alle anderen sich irgendwie Titelchancen greifen, so Raquel Rodriguez, Liv und Roxy, halt einfach nichts tut, obwohl er gesagt hat, er will was machen.
Ja.
Und dann geht Finn Balor raus und konfrontiert CM Punk. Boom. So.
Ist geil. Zeigt wieder mal, die Wichtigkeit von Liv Morgan.
Ja.
Die einfach die Sachen checkt, so, die die Einzige mit Gehirn ist dort. So, ja, ist cool, geil. Er macht direkt was. Liv Morgan hat direkt dadurch auch wieder Führungsanspruch.
Ja.
Hatte sie eh seit ihrem Comeback direkt wieder, haben wir thematisiert. Und jetzt zeigt sich das halt bei solchen Dingen. So.
Voll.
Judgment Day ist in Schieflage, viele Verletzte, so. Chancen sind da, also durch Liv Morgan gibt es wieder Chancen.
Mhm.
Das ist geil.
Voll. Voll. Und so wie es sich dann...
Guck mal da oben. Das ist, ich glaube, das ist jetzt... Oh, fuck, sag schnell. Porta Westfalica.
So.
Kann das sein? Da oben ist der... Das
bestimmt.
Porta. Ja. Ich mache hier ein bisschen Geschichte.
Das ist völlig okay. Ich finde das aber wichtig, dass du nochmal auf Liv Morgan hinweist, weil... So wie CM Punk das dann auch aufgenommen hat, als Finn rauskam,
ja.
Ist es eben dann doch nicht dieser, oh, jetzt gehe ich raus, also als Finn Balor, und packt die Eier auf den Tisch, Moment, sondern CM Punk callt genau das, was Liv Morgan gecallt hat und sagt halt so, ja, ey Mann, ich bin jetzt hier seit ein paar Tagen Champ, du hast vor 2 Monaten schon angekündigt, du willst irgendwas machen, wo warst du denn die ganze Zeit, sag mal?
Ja.
Hast gewartet, dass die anderen mich weichklopfen oder was?
Ja.
So, und dann steht Finn Balor mit einem langen Gesicht da und ja. ganz der Heel fordert CM Punk dann eben auch nicht für jetzt sofort on the spot in Düsseldorf heraus, kassiert die Heat dafür, sondern holt sich das Heimspiel dann in Belfast bei der nächsten Ausgabe von Raw. Das ist schon geil, weil das noch einmal manifestiert dann aus dem Munde von CM Punk, ohne dass er es aussprechen muss, dass Liv Morgan die eigentliche Leitfigur bei Judgment Day ist und diejenige, die halt anderen in den Arsch tritt, im Zweifelsfall Dinge zu machen. So.
Ja.
Das ist schon geil. Das
und auch das große Ganze dann in der Faction sieht, weil eigentlich hat sie ja persönliche Schwierigkeiten mit Finn Balor, der sie irgendwie ein bisschen rausmobben wollte und so.
Mhm.
Aber da das große Ganze des Clubs quasi irgendwie oben anstellt, so. Vor ihren vielleicht persönlichen Dingen. Was mal wieder zeigt, dass Frauen die besseren Führungskräfte sind oft.
Ja. Auch so. Ey, das haben wir im vorletzten Q&A, glaube ich, hochgehalten, das Thema, ne?
Ja.
Ja.
Auf jeden Fall.
Ja. Das hatten wir. Dann hatten wir natürlich noch Javon Evans.
Ja, Mann. Raw-Debüt-Match.
Genau.
Genau.
Gegen Bravo Americano.
Warum auch immer nicht gegen Grande Americano. Das wäre das epische Match gewesen.
Ja, aber, das stimmt natürlich. Aber davor muss er sich erst hocharbeiten, um gegen El Grande anzutreten.
Ich glaube, dahin geht's tatsächlich. Er wird jetzt nochmal gegen Reo wahrscheinlich irgendwie ran müssen und dann am Ende gegen Grande.
Mhm.
Und da muss man schauen. Natürlich, Grande Americano ist auch nicht so jemand, der dann einfach mal so ein Match einfach verliert. Das ist ein bisschen gewichtiger, wenn der verliert.
Ja.
Ich glaube, der hat seit den 70ern nicht mehr verloren.
Denkbar, ja.
So. Ist dann vielleicht auch ein bisschen zu viel für so einen Javon Evans. Der sich aber echt gut macht. So, der hat direkt seine Energie aus NXT ins Main-Roster übertragen. Ist ansatzlos, funktionierend. Ja. So, die Leute haben Bock auf ihn. Der macht seinen uniken Scheiß im Ring. Ja. So, der hat ein Interview-Segment gehabt mit Byron Saxton, so, was irgendwie.
Was? Einfach Byron cool the Saxon?
Byron
Saxon. Byron der Sachse. Byron the Saxon.
Byron the Saxon. Ja, Saxony. Ja,
sexy,
genau.
Sexy Byron.
Ja.
Entschuldigung.
Ja,
ja, Interviewsegment gehabt.
Genau,
in der Arena.
Voll. Also er trägt sich einfach weiter geil. So. Es ist halt so einer, der den Unterschied macht, weil er halt komplett unique ist.
Voll.
Und authentisch, Mann. Ich glaube, Javon Evans ist im Real Life genauso wie vor der Kamera.
Ist schon geil. Ist schon geil
vielleicht
zu sehen.
Weniger rum.
Aber das ist wirklich schon geil zu sehen, weil es ganz unabhängig davon, dass er irgendwen dazu auffordern muss, Bouncy-Chance gab, Young OG-Chance gab.
Von uns getragen auch im Schlussblock.
Und wenn man ihn dann aber sieht, wie er während Byron Saxton und er halt lange auf den Beginn ihres Interviewsegments warten, die ganze Zeit mit den Fans interagiert da unten so und auch immer eine Response bekommt und so und für mein Dafürhalten so einfach sichtbar Spaß und Freude daran hat. Also ich glaube dem seinen Enthusiasmus einfach.
Voll.
So, und das finde ich total schön zu sehen. So, dass der einfach wirkt wie ein natürlich enthusiastischer Typ, der einfach richtig Bock hat auf das, was er da macht. Und damit Anklang findet, weil er einfach wirklich gut ist in dem, was er tut. Das mag ich schon sehr, 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 sehr gerne. Und das ist schön, dass ich das dann auch in der Stimmung, in der Crowd widerspiegelt.
Ja.
Und der jetzt so Gelegenheiten bekommt.
ganz, ganz tolle Call-Ups aktuell bei NXT, ja, von denen noch nicht mal alle da sind richtig so, aber die haben da echt gerade eine richtig geile Riege hochgeschickt so.
Voll.
Gerade so die afroamerikanischen Männer. Allen voran Trick Williams, ey, der Mann, Mann ist.
Bravo Americano wiederum, glaube ich, das erste Mal auf europäischem Boden gerasselt.
Oh, krass.
In seiner Karriere. Total interessant zu sehen, so mit so ein paar Moves, die er sich offensichtlich bei europäischen Wrestlern abgeguckt hat. So. Ich habe da zum Beispiel diesen Helikopter-Dings von Tyler Bate gesehen, so, was
ja
ein schönes Zitat, eine schöne Hommage ist, ja, wenn man schon mal hier auf dem alten Kontinent drüben ist.
So eine heftige Sex-Position-Helikopter, Alter. Ja.
Ja, stark.
Finde ich auch gut. Also Bravo ist ein sehr gelehriger Wrestler, so, ne?
Hm.
Vielleicht auch mal mit Tyler Bate trainiert.
Weiß ich nicht, ob man so weit gehen kann, aber zumindest das Zitat war da oder der Fingerzeig, das ist schon schön. Ja. Gab ganz viele Ludwig Kaiser-Chants auch.
Ja, Leute haben ihn einfach vermisst.
Ja, nachvollziehbarerweise.
Ja. Ja,
der
stimmt.
Hat gefehlt.
Die waren krass. Ich hoffe, die hört man im TV.
Hm.
Aber sollte man eigentlich, war schon eigentlich laut genug. Ich guck mir die Raw vielleicht heute Abend mal noch an. So, im Fernsehen. Wer uns sehen will, wir sitzen oben unter so einer Art Balkon.
Ja.
Hardcam zeigt es.
Oben links.
Oben links, so, da ist wie so ein kleiner Balkon. Das ist die Pressekammer, ja. Genau. Wir als Journalisten. Oh mein Gott. Yo, okay.
So, genau. Um das Judgment Day-Thema noch ganz kurz zu vervollständigen, Liv hat dann Number One Contendership für sie und Roxy klargemacht. Ne?
Mega.
Die haben das Three-Way gegen Bailey und Lyra Valkyria und
Kabukis.
Genau. Gewonnen.
Bailey kam so gut an, ey.
Ja.
Die kommt in Europa so geil an, immer mit den Bailey Chants und dem Singsang.
Ja.
Toll.
Ja.
Schön.
Genau. Und ich glaube, dann haben wir, also Jey Uso war ohne Jimmy da.
Ja.
So, nur so kurz zum Anhalten und ist dann wieder gegangen.
Ich weiß gar nicht, ob der im TV zu sehen war. Ich glaube, der kam in der Werbeunterbrechung tatsächlich in die Arena kurz.
Und dann hat er noch ein Backstage-Segment mit Otis und Tozawa, weil die irgendwie sagen wollten, wir möchten auch mal um die Titel antreten.
Ja, toll. Ja.
genau, dann hatten wir halt, übrigens auch hier die Dark Matches vor der Raw waren die beiden American
Alpha-Konstellationen,
also einmal Otis und Tozawa, die Babes, hatten ein Match.
Heißen die American Babes oder was?
Nee, aber Otis kündigt die halt immer, also als die Babes an, die beiden.
Ah, okay.
So, Maxine Alpha Dupree, Babes oder so? Maxine Dupree und die Babes. Kann sein, dass die Alpha Babes
heißen.
Ich glaube,
Alpha Babes hießen die. Geil.
Genau, und Maxine Dupree hat auch nochmal ein Match gehabt.
Und hat jetzt wieder demnächst mit Becky Lynch ein Rematch. So. Also das ist mir auch viel zu viel Stagnation wieder.
Ja, und vor allem Maxine Dupree hat ja wieder gegen Ivy Nile gewrestelt.
Ja, das ist genau. Immer und das Gleiche. Was
die
soll
anderen
das?
American Alpha Dudes gegen die beiden American-Made Dudes. Da dreht sich schon viel im Kreis.
Müde.
Ist mir alles leider sehr egal.
Ja.
Und wir hatten dann im Main Event AJ fucking Styles gegen Gunther.
Stimmt. First time ever.
Ja. Nichts an diesem Wochenende war so anstrengend, wie atemlos sowohl AJ Styles als auch Gunther gleichzeitig anfordern zu müssen.
Ey.
Anfeuern, Entschuldigung.
Beides. Ja, voll.
Anfordern.
Anfordern. Wir
ich fordere.
Euch an.
Ja. Anfeuern.
Ey, Mann, ja, genau. Also, geile Stimmung dadurch natürlich, so, ne, wenn du zwei beliebte Leute hast. Gunther auch wirklich nur auf deutschem und österreichischem Boden aktuell beliebt.
Ja.
Sonst einer der meistgehasstesten Heels im Wrestling-Business. So.
Berufe gab es trotzdem stabil zwischendrin.
Na klar, so Respekt-Berufe. So, ne?
Genau.
Das macht halt Spaß. Also, war ein geiles Match. So, AJ Styles, ey, der, wie wir jetzt gelernt haben, irgendwie. Wie ist der Dude vor uns in der Reihe, Mann? Da saß so ein Dude mit der Mütze vor.
Ich
ist mega sympathisch. Shoutout, du weißt, wer du bist.
Genau, mit dem Panther-Shirt.
Hat uns dann auch noch erklärt, dass AJ Styles, ohne es geprüft zu haben, jetzt irgendwie demnächst 50 wird. Und kann einfach noch so gehen. Ist jacked wie nie.
Ja.
Ja, gutes Match mit Gunther gemacht. Natürlich, so die beiden.
Ja.
Schönes Main-Event. Was mich gestört hat so am Ende dieser Raw ist, dass es kein anschlussfähiges Ende war einer Wochenshow. Mhm. Normal hast du immer irgendwie sowas, was ein bisschen Anschluss hat. Ich hätte das The Vision-Segment tatsächlich am Ende gebracht.
Mhm. Ja, ich glaube auch nicht, dass es reicht, dass Gunther letztendlich nur mit einem Low-Blow dann gewonnen hat.
Mhm.
So, ne? Es gab ja Low-Blow, Powerbomb und dann Pin. Ne? Es gab diesen, kein Choke. AJ musste nicht aufgeben, sondern wurde einfach gepinnt.
Ja.
Das reicht natürlich für im Zweifelsfall eine Wiederholung so dieses Aufeinandertreffens, aber wäre dann auch, weiß ich nicht, jetzt nicht sonderlich spannend.
Ja.
Stimmt schon.
Geht auch um nix. Ne?
Ja.
Also ein bisschen Ehre herstellen von Cena, aber fuck off, Alter.
Ja. Gleichzeitig gab es in der Show sehr viele anschlussfähige Dinge, ne? So Contender-Sachen und sowas. Dass das Main Event das vielleicht nicht unbedingt liefern muss, aber du hast schon recht. Es war am Ende dann auch einfach zu Ende.
Ja. Ja.
Ein schönes Wochenende allerdings.
Sehr schönes Wochenende.
Also jetzt mal ganz überhaupt wrestlerisch so mit dem, was passiert ist, mit Drew McIntyre als neuer Champ, was glaube ich wirklich einer der geilsten Moves zum Jahresstart jetzt erst einmal ist, neben den ganzen fantastischen Call-Ups. Also da ist richtig gute Bewegung drin bei WWE.
Ja. In der Men's Division, ja.
Richtig, ja. Bei den Damen muss noch, da hat sich natürlich auch was bewegt, aber da muss noch ein bisschen mehr passieren, da muss vor allem ein bisschen mehr mit Relevanz passieren.
Für mich hat sich da gar nichts bewegt.
Da gibt eine neue Champ.
Was für ein Champ? Tag-Man.
Becky hat den Titel halt wieder.
Becky hat ihn wieder, das ist, dreht sich alles im Kreis, Alter.
Ja, ist richtig.
So, Tag Division, oh, ja.
Let's see, so, wie lange Vaquer auch einfach durchverwalten muss, wann die wieder halt antreten kann, das ist natürlich schmerzhaft, so.
Ja.
Gucken wir mal, aber tatsächlich, also wirklich sehr dünn, was bei den Damen passiert im Moment.
Titellicht brach gerade bei Vicare so, bei Jade Cargill noch krasser, die macht nichts, die steht nur Backstage rum.
Ja.
So, es ist schon echt eine müde Vorstellung, gerade Women's Wrestling ist keine Kompetenz offenbar von Triple H, die hat er bei NXT damals gehabt und dann nie wieder.
Ja, Julia kalt gefumbled.
Genau, gefumbled, muss man wirklich sagen, ja.
Der andere Midcard-Titel halt bei Becky in prominenten Händen, aber im Moment ohne Agenda.
Sau viele starke Singles-Wrestlerinnen in Tag Division verebbend, wie so eine Lyra Valkyria.
Ja, ja, ja. Ganz, ganz schwieriges Bild. Mal gucken, was da passiert. Ich hege gewisse Hoffnungen, was den Damen-Rumble angeht.
Ja.
So. Der ist immer prädestiniert dafür, dass einfach wildes Zeug passiert. Ja. Aber es braucht halt Nachdruck, ne? Da muss halt Nachhaltigkeit rein. Die fehlt im Moment total. Die einzige positive Bewegung, die man hier herausheben kann, ist halt, hatten wir gerade eben schon, ist Liv Morgan.
Ja.
So, Liv Morgan hält den Laden am Laufen.
Ja. Stimmt.
Ist so. So ist die einzige mit Nachdruck, die was tut und nicht nur für sich selbst, sondern eben auch für andere.
Ja.
Und dann mal gucken, was so abgeht Richtung Rumble. Wir melden uns bestimmt nochmal dann demnächst, so wenn es Richtung Saturday Night's Main Event geht und dann Rumble.
Geil.
Mal gucken, ne?
Mega, jetzt schon Bock auf Rumble Preview.
Ja, Mann.
Beste Preview des im Business. Ja.
Ja.
Na gut.
So, genau, und fernab davon, dass es ein schönes Wrestling-Wochenende in Deutschland war. WWEs Besuch hat mir sehr viel Spaß gemacht, beide Shows. Nochmal Shoutout an unsere wundervolle Reisegruppe. Jeder von euch hat einen Platz in meinem Herzen. Es hat mir große, große Freude gemacht, nicht nur bei den Shows selber, sondern auch all die Gespräche und Aktivitäten dazwischen. Es war ganz, ganz toll und es gibt es nur, weil es diesen Podcast gibt und das einfach zustande kam, dass wir uns kennengelernt haben und getroffen haben und dann inzwischen halt einfach wirklich so als eingeschworene Reisegruppe miteinander unterwegs waren. Das war richtig, richtig schön.
Ey, mega. Kann ich mich komplett anschließen. So, ich habe nicht so viel mitgemacht wie du jetzt an diesem Wochenende, aber das, was ich jetzt 2 Tage mitgemacht habe, war einfach wieder köstlich. So, ist schon sehr schön, mit gleichgesinnte Interessenfreunde zu haben, auch bei so einem weirden Hobby wie Wrestling.
Ja.
Ja, ist schon irre, was man da so macht. Was soll denn der ganze Scheiß eigentlich, weißt du? Wrestling, komplett irres Hobby.
Ja.
Warum guckt man das? Wirklich dumm. Ja. Und das zu teilen, so ist halt viel wert. Ich mag das in den Arenen auch immer bei Live-Events, so, wo man viele Alleinreisende trifft, so, weil halt einfach das Hobby so Nische ist, dass du nicht unbedingt Freunde und Freundinnen hast, die da mitgehen. So.
Ja.
Und da ist es einfach schön, wenn sich diese Leute dann irgendwie zusammentun. So, ne? Ob es jetzt irgendwie im Vorfeld ist, übers Internet sich irgendwie connecten oder ob sie in der Arena irgendwie dann am Start sind und irgendwie man sich kennenlernt und so. Das hat was ganz Tolles, das hat, glaube ich, etwas, was die Menschheit braucht. So, um jetzt mal wirklich ein pathetisches Großes aufzumachen.
Ja.
So, wunderschön. Deswegen, ich rate allen da draußen, die irgendwie Bock haben auf diesen Wrestling-Zirkus, geht mal auch zu Live-Events. So, guckt euch das ein bisschen an. Lasst euch drauf ein. Seid nett zueinander. Und da macht das doppelt so viel Spaß.
Voll. Und also wirklich, im Zweifelsfall ist es auch alleine gar nicht mal so abwegig oder zu zweit. Aber wir haben teilweise auch wirklich alleinreisende Leute so mehr oder weniger in die Gruppe halt aufgenommen, so in der Dynamik, weil man dann halt gemerkt hat, so man fiebert den gleichen Sachen entgegen, so man versteht die Dinge auf eine ähnliche Art, man tauscht sich dann aus über Sachen, die man beobachtet hat. Das waren ganz tolle Begegnungen einfach.
Mega.
Die sich dann so einfach in diesem weirden Hobby ergeben haben.
An dieser Stelle auch nochmal nachgetragen, Shoutout David und Basti.
Mhm.
So, ne,
voll.
Auch noch gesehen, hat man anfangs nicht genannt.
Stimmt.
Voll schön.
Danke. Guck mal, ich wusste doch, da war noch jemand vergessen.
Ja, ey, wir haben auch weitere
Leute
vergessen.
Wir haben auf jeden Fall noch weitere Leute vergessen, genau. So. Und ne, wenn sich solche Dinge dann eben verfestigen, so. Ich habe auch den anderen Andreas noch vergessen, den hast du gar nicht erlebt, der war in Berlin noch mit uns am Start. Shoutout, der andere Andreas.
Der andere Andreas, krass. DAA.
Nee, genau. Und wenn sich dann solche Dinge halt einfach verfestigen, weißt du, man sieht sich dann nach anderthalb Jahren wieder und ich weiß, dass einige von den Jungs sich teilweise noch zu anderen Shows zwischendrin treffen, so zu GWF gehen oder so etwas oder zu WXW.
Ja.
Das ist schon wirklich sehr, sehr schön, was da so community-mäßig passiert. Insofern großes, großes Herz für euch alle.
Cool.
Yeah.
Alright.
Dann packen wir mal hier zusammen.
Wir packen zusammen, wir müssen jetzt gleich umsteigen.
Und gucken mal, dass wir in Hannover einen Anschluss bekommen, wa?
Alright.
Gut.
Gute Besserung, Shetty. Hab dich lieb.
Da kann man doch dahinter nicht Gunther kommen lassen jetzt. Das klingt, ist irgendwie, hat so was Martialisches.
Ja.
Aber jetzt haben wir gebührenden Abstand wieder, oder?
Was würde Gunther machen, wenn er jetzt an unserer Stelle so diesen Umstieg nicht schaffen würde, weil die Deutsche Bahn es einfach wieder verkackt. Wenn der Bahnchef, früher hieß der Bahnchef Medorn, ne?
Ja.
Der Vorname von Medorn war Bahnchef. In den Medien immer Bahnchef genannt. Ohne Scheiß, gab niemals den Vornamen.
Ey,
es so.
klingt tatsächlich aber wie so ein osteuropäischer Name. Bahnchef. Bahnchef Medorn.
Bahnchef Medorn. So der erste kroatische Amateurwrestler, gegen den Walter 1998 gewrestelt hat. So. Ja,
aber stimmt. Man weiß gar nicht, gegen wen man das jetzt richten soll, ne?
Nee, gegen wen? Ich würde sagen, gegen... wie hieß das Sturmtief, was jetzt so viel Schnee gemacht hat?
Ellie. Oder?
Ey, wenn Gunther jetzt Ellie gegenüberstehen würde, was wäre dann los?
Batschen, links, rechts, zack, vorbei.